Moin Moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die ihr Big Board aller Voraussicht nach inzwischen finalisiert hat. Denn es sind alle Pro Days durch, es sind alle Measurements gemacht. Das Einzige, was es zum Teil jetzt noch gibt, sind die sogenannten, in Anführungsstrichen, Top 30 Visits. Dazu gleich nochmal ein kurzer Einwurf von mir. Aber wenn es heißt Dolphins 12, dann heißt es, ich mache das Ganze hier nicht alleine, sondern der Micho ist wieder mit dabei. Moin Micho.
Hallo, hallo.
Ja, schön, dass wir uns wiedersehen. Und ja, ihr könnt es der Folge...
Dass wir beide, dass du bei uns beiden von sehen sprichst, finde ich schon seltsam.
Ja, ja. Sächet man, ne? auf jeden Fall ist es so, dass ihr am Titel schon sehen könnt, dass es heute um die Wide Receiver geht. Ganz richtig, nachdem wir die O-Line komplett abgefrühstückt haben, sprechen wir heute über die Wide Receiver. Und ich habe gesagt, Top 30 Visits, darüber will ich noch was sagen. Genau, weil ich hatte den ein oder anderen Kommentar auch von euch dort draußen gesehen zu dem Thema. Und ich muss sagen, wenn es heißt Top 30 Visit, dann heißt es nicht, dass die Miami Dolphins diesen Spieler als Top 30 Player sehen. Das hat sich irgendwann nur mal so eingebürgert als Top 30 Visits. Es kann doch einfach sein, dass es ein Spieler ist, der Fragezeichen hat, den man irgendwie in den Mid-Rounds hat, wo man nochmal ein paar Infos haben möchte. Manchmal nutzt man das auch, um an Infos von anderen Spielern zu kommen. Also es ist so ein bisschen vieles. Ne? Also es ist hauptsächlich wirklich das Team. Entweder man mag ihn, es kann aber auch sein, dass zum Beispiel, ich weiß nicht, ob die Dolphins Jordan Tyson zum Beispiel zu Besuch hatten. Da könnte es sein, dass man nochmal einen Arzt drüber gucken lassen möchte, dass man sagt, okay, was ist denn da? Weil wir werden gleich über diesen Spieler auch sprechen. Aber das kann dann sein, dass die Teams sich da nochmal vergewissern wollen. Ist das jemand, den wir draften wollen? Oder ist das eine Red Flag und der kommt komplett runter vom Board? Weswegen auch immer. Also da gibt es viele Sachen. Das heißt, wenn die Dolphins einen Spieler als Top 30 Visit nehmen, dann heißt das nicht, dass das ein Spieler ist, den die Dolphins in Runde 1 nehmen werden oder in Runde 2. Nur damit ihr das mal so ein bisschen Gefühl dafür bekommt. Das kann nämlich so ein bisschen verwirrend sein, weil es hat ja Top 30 Visits, oh, den haben die hoch auf dem Board. Das ist nicht der Fall. Genau, das wollte ich noch kurz gesagt haben.
Ja, vielleicht ganz kurz auch dazu. Du musst halt deine Hausaufgaben machen. Ich meine, über jede Menge Spieler, jede Menge Informationen. Und es ist halt die besten Spieler, und das ist natürlich eine Milchmädchenrechnung, aber die besten Spieler kriegst du in der Regel in den ersten beiden Runden. So, und da weißt du halt nie, was zu dir fällt, was ist. Und du musst halt deine Hausaufgaben machen, weil diese Spieler eventuell Franchise-verändernd sind. Und da musst du dich halt eben einfach mit allen Spielern beschäftigen. Zum Beispiel, wenn du jetzt zum Beispiel sagen würdest, Mendoza war nicht bei uns. Aber ich nehme jetzt mal als Beispiel Mendoza. Wenn der, dass du den trotzdem testest, dass du dich trotzdem mit ihm beschäftigst, weil dann fällt er zu uns. Wer weiß, ob nicht eine Gasmaske plötzlich passiert und plötzlich bist du in der Lage, einen Spieler zu holen, mit dem du vorher nicht gerechnet hast. Ja? Und dann musst du einfach dementsprechend handlungsfähig sein. Und dafür sind diese Top 30 Visits halt eben auch da.
Ja, tatsächlich, die Ty Simpson war bei den Dolphins at 30 Visit. Ja. Und das ist halt Hausaufgaben machen, genauso wie du es beschrieben hast. Also das ist, ja, das muss man machen, wenn man sich bei manchen Sachen sicher sein will oder eben sagen kann, nee, das ist nichts für uns. Ich gehe zwar nicht davon aus, dass die Dolphins in den ersten beiden Runden Quarterback draften, aber dazu werden wir ja wahrscheinlich diese oder kommende Woche vor dem Draft ja auch nochmal einen 7-Runden-Mock machen, wo wir darüber auch nochmal im Detail diskutieren werden. Tobi und Thilo haben es ja auch schon mal angesprochen. Da gehen die Meinungen ja so ein bisschen auseinander. Ich verstehe das, aber darüber soll es heute nicht gehen, sondern um die Wide Receiver. Und mich und ich haben im Vorgespräch schon ein bisschen sinniert, auch wenn es früher Morgen ist und wir keinen Wein dabei hatten. Aber wir haben sinniert über diese Klasse, weil, wenn wir so mal überlegen, so die letzten 10 Jahre, da hatten wir schon echt krasse Wide Receiver Draft-Klasses und da erinnern wir uns vor allem um die Spieler, die so in der ersten Runde meistens gedraftet wurden, gerade so Top 10 oder sowas. Alleine, wenn ich überlege, Jamar Chase, dann, das war ja auch der Waddle-Draft zum Beispiel, Justin Jefferson und so weiter und so fort. Also es waren schon richtig krasse Wide Receiver-Klassen dabei. Wenn wir auf diese Draft-Klasse gucken, da gibt es, ich sag mal, ein Spieler, der ist bei dir so ein bisschen weiter hinten, aber ich sag mal, es gibt so drei Wide Receiver, die wahrscheinlich so in den Top 20, vermutlich in den Top 20 gehen werden. Wenn nicht sogar 4, aber es ist nicht diese Qualität. Aber ich denke, wir haben die Möglichkeit, dass in den ersten 3 Runden, also sagen wir in den ersten 100 Picks, vielleicht 5, also 15 denke ich auf jeden Fall, aber vielleicht sogar bis zu 20 Wide Receiver gehen. Also die Klasse ist gerade in Runde 2 und 3 extrem, extrem breit. Und das, da gibt es einige Spieler, die sehr interessant sein können für die Dolphins. Wir gehen so ein bisschen natürlich durch, was für unsere ersten 3 Picks natürlich wieder interessant sein könnte. Das haben wir beim letzten Mal bei der O-Line ja auch gemacht. Und dann nennen wir noch den einen oder anderen Spieler, der vielleicht so Runde 3, Runde 4, also da werden wir noch ein, zwei Namen nennen, weil jetzt auf jeden Spieler da eingehen, dann wird die Folge 4 Stunden lang. Und dann am Ende weiß man eh nicht mehr, wie, wo, was. Deswegen fokussieren wir uns auf die, die quasi weiter vorne sind. Und dann machen wir die Sache rund mit ein paar, in Anführungsstrichen, Sleepern. So sieht's aus. Genau. Micho, möchtest du noch allgemein etwas zur Draft-Klasse sagen, der Wide Receiver?
Ja, also grundsätzlich, die Receiver-Klassen sind immer, immer besser geworden. Und ich glaube, dass viele von denen, die Ende der ersten Runde oder in der zweiten Runde im Moment gehandelt werden und wahrscheinlich auch gehen werden, vor, ich sag jetzt mal, 10 Jahren Top-10-Picks gewesen wären. Also die gerade die Receiver-Klassen sind jährlich immer besser geworden. Dann hatten wir natürlich extrem gute Receiver-Klassen. Und diese absolute Megaspitze, die fehlt halt so ein bisschen. Aber das hatten wir halt 2 Drafts, wo es, glaube ich, so eine Megaspitze gab. Und insgesamt gesehen ist es vielleicht sogar die beste Position in diesem Draft. Muss man ganz klar sagen.
Ja, also kann durchaus sein. Ich würde da argumentieren, dass wahrscheinlich die Cornerbacks und die Safeties da in Runde 2, 3 dem im Nichts nachstehen, ja, würde ich sagen.
Sind auch gut, ja. Und voll.
Ich glaube, das ist definitiv auch auf vergleichbarem Level.
Aber das ist so ein bisschen tatsächlich, wenn du dann die Defensive Ends guckst, dann ist vielleicht die Spitze ein bisschen größer. Aber auch da ist der Value eigentlich Ende erste und in der zweiten Runde zu holen.
Weiß ich nicht, ob die. Ich verstehe das. Ich hadere ein bisschen mit dieser Klasse. Aber darüber sprechen wir auch noch. Da bin ich nämlich so ein bisschen der Ausreißer.
Was hast du gegen die armen kleinen? Tilo hat es gesagt, Raptoren.
Vor allem die armen
kleinen. Die armen, genau.
Die arme kleinen.
So, genug des Spoilers.
Ja, wundervoll. So. Micho, wir fangen einfach mal mit deiner Nummer 1 an, weil dann kommt meine Nummer 1 danach. Und deine Nummer 1 ist Jordan Tyson, der Wide Receiver von Arizona State. 6'2 groß, 203 Pfund. Und er ist geboren am 12. August 2004. Das heißt, er wird 22 vor der Saison. Genau, hat 4 Jahre, 4 Jahre am College gespielt, war vor allem die letzten beiden Jahre Starter. 2023 hat er ausgesetzt wegen der Knieverletzung. 2022. Warum ist der Spieler bei dir auf der Nummer 1?
Also erstmal, als ich mich angefangen habe, letztes Jahr im November mit der Draftklasse zu beschäftigen, da war absehbar, dass der Draft wichtig werden wird für uns, war es tatsächlich der erste Spieler, den ich gescoutet habe. Und ich war schockverliebt. Muss ich ganz klar sagen. Ich finde, Jordan Tyson ist näher dran an einem Elite-Receiver als jeder andere in dieser Klasse. Er ist ein klassischer X-Receiver. Cover, also du kannst damit Coverages diktieren mit diesem Spieler. Er ist halt dann schon relativ gut. Er ist schnell. Er ist groß. Du kannst ihn auf kurzen, auf tiefen Routen einsetzen. Er hat sichere Hände. Und er ist ein guter Route Runner. Der ist offen. Immer. Ja. Der hat Corners auf jede erdenkliche Weise geschlagen und hat Separation kreiert. Ja. Die Routes, die der läuft, wie der die Routen verkauft, der siegt nicht einfach nur mit Geschwindigkeit, sondern der siegt mit seinem ganzen Körper. Indem er sich halt dementsprechend wirklich die Defensive Backs ins Leere laufen lässt. Und dann kommt noch ein entsprechend Speed dazu. Der hat im College 67% Contested Catches gewonnen. Ich glaube, das sagt dir relativ viel über seine Physis. Sein Bruder spielt in der NBA. Und ich glaube, die trainieren zusammen. Weil sein Bruder ist auch ein guter Rebounder. Und das merkt man irgendwie. Anscheinend haben die zusammen trainiert oder sowas. Auch der weiß extrem gut immer, wo der Ball ist. Also wenn er läuft, der weiß genau, wo der Ball ist. Der muss sich nicht irgendwie groß orientieren. Ist außerdem ein guter Runblocker und das wird später im Verlauf dieser Draft, das ist für mich noch wichtig, weil du hast einen Malik Willis. Malik Willis ist tatsächlich ein Dual-Threat-Quarterback. Das heißt, ein Quarterback, den du auch im Run-Game einsetzen musst, im Seiten-Run-Game einsetzen musst. Und ich finde, wenn du ihn dann bewerten willst, oder wenn du Malik Willis bewerten willst, dann brauchst du auch, dann ist so eine Blocking-Ability, so ein Run-Blocking, tatsächlich keine schlechte Eigenschaft, sondern eigentlich sogar eine sehr wichtige Eigenschaft, weil Receiver in dem Rahmen von dem Malik Willis auch mehr Blocking-Aufgaben bekommen. Auch wenn wir einen Devin A-Chain, je nachdem, was ich denke, aber weiter behalten werden anscheinend, das sieht ja im Moment dann doch danach aus, dass wir ihn behalten werden, auch dann brauchst du halt eben eine Run-Blocking-Ability. So, und dann kommt hinzu, der Typ ist, wie nach man immer so schön, Klatsch. Der fordert auch den Ball, wenn das Spiel auf der Kippe steht. Ja, wenn es wirklich drauf ankommt, dann will der halt eben den Ball auch haben und gibt sein Allerbestes sowieso. Das ist für mich ganz weit oben, das ist top-notch und ist für mich nah dran, ganz oben zu sein. Man kann über seinen Körpermaße ein bisschen reden, dass er vielleicht nicht ganz optimal bei ihm alles verteilt ist. Drops könnten durchaus zwischendurch ein Problem sein. Der hat irgendwie insgesamt 12 Drops im College gehabt, wo man manchmal sagt zu wegen, warum macht er das? Warum hat er das? Ich tippe, das sind teilweise Konzentrationsprobleme gewesen, weil er halt sowieso konstant offen ist. Aber, und das ist die größte Red Flag halt eben, also deswegen habe ich ihn so weit oben. Aber über die Red Flag willst du jetzt mit Sicherheit auch reden, die es bei ihm gibt, ne?
Das sowieso. Ich bin mir nämlich bei den Contested Catch Sachen nicht sicher, weil, wenn ich mir die Daten nämlich bei PFF angucke, dann hat er 2025 7 von 16 Contested Catches gefangen und insgesamt 22 von 42 in seiner Karriere. Ich weiß nicht, ob es da Unterschiede in verschiedenen Bereichen gibt, aber das nur, also Contested Catches sind halt auch immer so eine Sache, nur das wollte ich nochmal hineingeworfen haben. Und eine positive Sache, die ich noch, also du kannst ihn auf White stellen, er hat aber auch nicht wenig im Slot gespielt, also 2024 nochmal deutlich mehr als 2025. Er hat ja 2024 213 White gespielt und 161 im Slot. Das hat sich, 2025 ist das deutlich mehr in den White gegangen. Er hat nur noch die Hälfte der Snaps im Slot gespielt. Und das nur als Ergänzung dazu.
Was man vielleicht noch sagen muss, ist, er ist ja bei vielen nicht die Nummer 1 auf dem Board, aus verschiedenen Gründen. Aber was er in meinen Augen definitiv hat, ist die größte Upside noch in allen Bereichen. Also aufgrund seiner Trades kann er sich überall sogar, glaube ich, sogar noch verbessern. Das ist meine persönliche Ansicht. Deswegen habe ich ihn auch noch zusätzlich so weit oben.
Ja, also ich habe ich habe ihn nicht ganz so hoch. Also ich glaube auch, also wie gesagt, er hat sich er hat so eine größere Verletzungshistorie. Also er hat sich das ACL, MCL und PCL im linken Knie, also er hat sich quasi alles gerissen im linken Knie.
Ja, das war so eine Verletzung, wo er sich das Knie komplett zerschossen hat, und das ist, glaube ich, auch die größte Red Flag, wo man immer gucken muss, wie ist das Knie?
Genau. Dazu kommt halt das Schlüsselbein.
Das ja, aber der ist da unglücklich drauf gefallen.
Genau.
Sorry, das ist eine Geschichte, das würde ich nicht als verletzungsanfällig sehen.
Nee, aber man muss es trotzdem genannt haben. So, es ist ja, also wir haben hier einen Spieler, der halt eine heftige Verletzung hatte, dann aber eine Hamstring-Injury im Oktober 25.
Ja, in Draft halt. Und das ist das, was ihn davon abhält, zum Beispiel nicht bei der Combine zu sein, was ihn dazu gebracht hat, den Pro Day zu skippen. Er hatte diese Hamstring, hintere Oberschenkel ist das, meine ich.
Ja.
Ich kann mir das nie merken. Diese Probleme damit. Aber das ist eine Verletzung, die quasi in der NFL alltäglich ist. Das ist jetzt nichts, was mir Sorgen machen würde. Es ist halt blöd, dass es mitten in den Draft-Prozess gefallen ist. Auch das Schlüsselbein würde mir keine Sorgen machen. Diese Knieverletzung, da muss man gucken, wie ist das langfristig. Aber er hat nach der Knieverletzung noch auf Top-Level im College gespielt. Das ist zum Beispiel anders als bei einem Tua, der nach seiner Hüftverletzung im College nicht mehr im College gespielt hat. Aber die Knieverletzung ist so lange her und er hat trotzdem noch ein hohes Level erreicht. Deswegen sehe ich die Red Flag nicht ganz so schlimm. Aber ja, medizinisch sind das Fragezeichen.
Und eine Knöchelverletzung im März 25, weswegen er fast das komplette Spring Training verpasst hat. Also das ist halt, da kommt halt einfach viel zusammen. Das ist jetzt nichts, wo wir sagen, boah, das ist hat immer was mit dem, ist immer was Muskuläres, ist immer was mit den Knochen. Also du kannst nicht sagen, oh, da muss ich systematisch auf das und das aufpassen. Das definitiv nicht. Aber es ist halt, und da muss ich sagen, ich glaube, also die Frage ist natürlich, wenn wir jetzt die Dolphins angucken, ist das etwas, wo ich als neues Regime einfach eine Red Flag drüber ziehe und den vom Board nehme? Das ist die Frage, die mich immer so ein bisschen beschäftigt dabei. Und ich aktuell, auch wenn, das muss man vielleicht einstreuen, mit Dion Burks zusammen hatte er die meisten Benchpresses. Also er hat sich richtig krass auf den Combine vorbereitet. Er konnte nur Benchpress machen. Aber da hat er 26 Wiederholungen gemacht. Also das, da kommen selbst manche O-Liner nicht hin. Das war schon ziemlich beeindruckend. Und zeigt auch so ein bisschen die Work Ethic und sowas. Das ist schon stark. Aber für mich persönlich muss ich sagen, ich kann verstehen, wenn man ihn draftet. Natürlich, weil du hast das, was du gesagt hast, also was er werden kann, das ist definitiv etwas, ich würde sagen, dass er vielleicht nochmal ein bisschen stärker werden muss, aber das gilt für noch den einen oder anderen Kandidaten in dieser Draftklasse auch. Es ist halt, ich würde eher die Finger davon lassen, als neues Regime, gerade mit der Verletzungshistoriengeschichte der Dolphins, die wir halt haben oder gehabt haben mit Chris Greer. Und das ist ja auch okay, wenn man sagt, ja, die Spieler, das passt schon. Wir kriegen das in den Griff oder so. Aber boah, ich glaube, ich würde als GM eher Spieler draften, wo ich sage, da kann ich zumindest die Red Flag ausblenden. Und da, wo ich an dem Punkt bin, beziehungsweise wahrscheinlich wird Jordan Tyson ich sag mal so, wenn wir nehmen, okay, er kann auch vor uns gehen, das kann ich auch sehen, wenn einem sagt, die Verletzungshistorie ist mir egal, aber er ist auf jeden Fall kein Spieler, der bis 30 auf dem Board sein sollte, es sei denn, die gesamte NFL sieht so ein krasses Risiko. Das glaube ich aber nicht, weil du sagst, es ist schon die krasse Knieverletzung bei den 22.
Also ich würde sagen, wenn er mit 30 noch auf dem Board ist, dann nehmen wir ihn nicht, weil dann gibt's da massive Probleme.
Ja.
Ob ich an 11 nehmen würde, ist halt die große Frage. Und ich sag mal so, er ist mein Receiver Nummer 1 und wenn ich auf Receiver gehen will, würde ich ihn an 11 nehmen. Aber da wir ja auch zig andere Optionen haben, würde ich ihn tatsächlich auch nicht an 11 nehmen. Ich könnte mir allerdings vorstellen, und auch dann, dass er dann eventuell noch da ist, wenn wir downtraden auf 16, 17 und dann das Glück haben, und ich sage nicht bewusst von Glück, dass er dann noch da ist, dann würde ich zugreifen. Weil dann würde ich sagen, okay, das Risiko an 16, 17 mit der Knieverletzung gehe ich halt eben ein. Da ist auch so die Range, wo ich ihn definitiv spätestens sehe, spätestens. Wie gesagt, er ist mein Receiver Nummer 1, aber ich kann auch verstehen, wenn er halt dementsprechend fällt. Ist er dein Receiver 2, 3? Was ist er bei dir?
Ja, also ich finde es schwierig, ihn, also ich sag mal so, wenn ich die Knieverletzung so ein bisschen in den Hintergrund schiebe, dann wäre wahrscheinlich mein Wide Receiver 2. Mit den Verletzungen habe ich ihn wahrscheinlich eher auf der 3. Ich glaube aber tatsächlich, wenn man sich so anguckt, wer dann, ich sag mal so, wenn wir irgendwie zwischen 17, 18, 19 da so hintraden, backtraden würden, wir haben die Rams, die auf Wide Receiver wahrscheinlich was machen wollen. Wir haben Baltimore, die da auch nicht abgeneigt sein sollten, Tampa Bay auch nicht, die Jets auch nicht. Und dann hast du halt, wie gesagt, Detroit, Minnesota, Carolina. Das wären ja die Spots dann, wo wir hintraden würden. Genau. Aber wie gesagt, das sieht man dann. Für mich wäre er, wie gesagt, 2 oder 3. Da bin ich, ja. Also ich halte ihn auch für einen First-Round-Caliber-Player. Ich glaube aber einfach, die Dolphins sollten von so einem Spieler mit diesem Fragezeichen eher die Finger lassen. Das ist einfach meine Meinung, weil das, die Dolphins haben das jahrelang versucht. Es ist nicht so gut gealtert, wenn ich mir überlege, was für Probleme wir die letzten Jahre immer wieder mit Verletzungen, was zum Teil natürlich auch Pech war. Ja, weil das sich ein, ich war Schapp mit dem Kreuzband und Phillips mit dem hier, mit dem mit der Achillessehne. Das ist, ja.
Ja, aber Phillips ist doch so ein klassisches Beispiel. Bei Phillips haben sie alle gesagt, oh, Vorsicht, der ist verletzungsanfällig. Warum? Weil der seine Gehirnerschütterung hatte und eine davon irgendwie bei einem Autounfall, also Non-Football-Injury. Und seine Verletzungen in der NFL hatten halt null damit zu tun. Die Verletzungen wären auch gekommen, wenn er keine Gehirnerschütterung gehabt hätte.
Ne? Ist richtig. Aber er hatte die Verletzung.
Ja, genau. Aber das ist halt eben die Frage. Das ist halt... Das ist so nach dem Motto, das ist wie so Sternzeichen. Oh, ich sag dir, der Spieler wird sich verletzen. Und ich sage dir, jeder Spieler in der NFL wird sich irgendwann verletzen. Und gerade Spieler, die physisch spielen, werden sich noch eher verletzen. Und das ist so eine Prophezeiung, da kannst du nicht viel drauf geben, wo du sagst, von wegen, es ist nicht um, deswegen, ich sag, der ist nicht unbedingt injury prone. Ich sag ja, selbst Tua ist nicht injury prone gewesen, obwohl das ja viele behaupten. Und ich glaube auch, dass zumindest seine Gehirnerschütterung, von denen man ja zwischenzeitlich geredet hat, keine direkte Folge seiner Hüftverletzung sind. Also der gibt's ja keinen körperlichen Zusammenhang zwischen. Es gibt vielleicht einen Zusammenhang von seinem Spiel her, ja, aber dann kannst du halt eben nicht von Injury-Prone reden. Und da bin ich halt bei Tyson nochmal. Man muss deutlich auf das Knie aufpassen, aber wenn man sagt, das Knie ist kein Problem, dann sehe ich die anderen Verletzungen sehe ich nicht als Problem und ich sehe ihn auch nicht als extrem verletzungsanfällig dann an. Das muss man auch sagen.
Nee, verstehe ich. Ich sag mal so, was du natürlich sagen kannst, und das ist bei Tour wahrscheinlich auch der Fall gewesen, dass durch die Verletzung du dich anders bewegst und dadurch können dann wieder andere Probleme auftreten. Weswegen Tour ja auch, war es nach Jahr 2 oder nach Jahr 3, wo er dieses Judo-Training gemacht hat, was man ja auch gesehen hat auf Tape, dass er sich anders abgerollt hat, dass er anders gefallen ist und so weiter und so fort. Das kann schon einen Effekt haben. Aber gut, jetzt gehen wir sehr, sehr tief in Analysen von Verletzungen. Aber ein Spieler, der nicht so viel mit Verletzungen zu tun hatte, ist meine Nummer 1. Und da sprechen wir über Carnell Tate Jr., Wide Receiver von Ohio State. 3 Jahre am College gespielt, wird wird erst Anfang nächsten Jahres 22. Also der wird mit 21 Jahren seine Rookie-Saison spielen und die Playoffs würde dann auch als Rookie spielen mit mit 22. 6'2 groß, also genauso wie Jordan Tyson, aber in Anführungsstrichen nur 192 Pfund. Hat bei Ohio State die ganze Zeit gespielt, war im ersten Jahr kein Starter, aber dann ab Jahr 2 und ist für mich einfach, ja, die, ich will nicht sagen klare, aber schon für mich deutlich die Nummer 1. Wo man da auch sagen muss, er war bei Ohio State natürlich nicht die Nummer 1, der Wide Receiver Nummer 1, was so ein bisschen natürlich ein kleines Fragezeichen setzt, weil da sprechen wir über Jeremiah Smith. Den hatte Tobi auch schon erwähnt, der nächstes Jahr in den Draft kommen wird wahrscheinlich und das wird ein Top-5-Pick sein. Das ist einfach nochmal eine ganz, ganz andere Hausnummer. Also Jeremiah Smith wäre auch in dieser Draft-Klasse mit Abstand die Nummer 1 und wahrscheinlich sogar der Spieler, der an Nummer 2 gehen würde, wenn Mendoza an 1 geht. Aber das nur mal so Foreshadowing in die nächste Draft-Klasse. Mio, wieso hast du denn Carnell Tate nicht auf der 1 und was würdest du zu Carnell Tate sagen?
Ja gut, dann fange ich mal mit dem Negativen an. Hauptsache ist, dass ich halte ihn physisch für tatsächlich ein bisschen schwächer. Der muss eindeutig einiges an Kraft noch draufpacken, um ein vernünftiger X-Receiver zu sein. Im Gegensatz zu Jordan Tyson. Das heißt, von wegen, er ist nicht so gut gegen Press Coverage. Er hat einige Routen, da ist er nicht ganz so gut, vor allem Comebacks und Stop Routes und sowas. Das wirkt fast so, als ob er telepathisch Kontakt mit dem Cornerback aufnehmen würde und sagen würde, hey, hier, das mache ich jetzt gleich. Andere Routen dagegen sind top, also das muss man ganz klar sagen. Gut, man kann bei ihm auch sagen, dass er zum Beispiel 2025
drei Spiele verpasst hat.
Verletzt war und ich glaube, dass, wie soll man das beschreiben, dass er in der NFL tatsächlich von der Physis her verletzungsanfälliger wäre. Und wenn man dann auch seine Combine-Zahlen und so sieht, wir reden hier immer noch von meinem Receiver Nummer 2, ne? Ich suche jetzt wirklich auch die absoluten Schwachpunkte raus, über die man diskutieren kann. Glaube ich tatsächlich, dass er von der hohen Geschwindigkeit her gar nicht mal so sehr als guter X-Receiver genommen wird. Das heißt, du wirst ihn eher in den Slot schieben müssen und da habe ich dann das Problem mit Traffic und so. Also ich gehe letztendlich davon aus, dass er nicht die Upside hat, wie zum Beispiel in Jordan Tyson. Und das sind die Schwächen, weswegen er bei mir ganz knapp hinter Jordan Tyson ist. Und mit ganz knapp meine ich wirklich ganz knapp. Ne? Ich habe jetzt wirklich hier mal mit den Schwächen angefangen, aber letztendlich hat er natürlich auch zig positive Aspekte. Aber damit kannst du jetzt sicher was zu sagen. Vor allen Dingen seine Hände, die sind halt ein Traum. Ne?
Ja, also super sichere Hände. Und du hast es vorhin schon angesprochen mit den Contested Catches. Das ist halt, Carnell Tate ist ein Beast bei Contested Catches. Also der hat 12 von 14 Contested Catches gefangen letzte Saison. Das ist insane stark. Der hatte keinen einzigen Drop. Also das ist halt extrem stark. Ich glaube, dass, also der hat halt, das was, der hat unheimlich viel Outside gespielt. Ich glaube auch, dass der Outside extrem stark ist. Der ist halt super nifty. Also das, was er macht, ist, er ist halt nicht der krasseste, nicht der stärkste, aber so wie der an Press Coverage vorbeikommt, das ist halt schon illegal zum Teil. Also manchmal ist so, hä? Wie? Also, ja, ich meine, Devonta Smith war ja so ein Outlier, was das angeht. Und Carnell Tate ist ein bisschen stärker. Aber das, da zum Teil denkst du so, wie ist der vorbeigekommen? Warum? Und also wie der wirklich an den Sachen vorbei, an den Press-Coverage-Cornern vorbeikommt, ist extrem stark. Und du hast recht, also er hat nicht extrem gut getestet. Also nicht wirklich krass schnell oder so. Aber wenn man sich das Tape anschaut, und das ist ja die Frage, hattest du das Gefühl, dass er, also, weil er ist ja, also er ist auf der 40, ist ja eine 4-5-3 gelaufen. Und eine 4-5-3, das ist tatsächlich eine der langsamsten Zeiten. Das kann man mal einfach so deutlich ansprechen, ne? Es ist ja, also, dass viele laufen 4-4er-Zeiten, richtig krasse laufen 4-3er-Zeiten. Das ist dann schon wieder nach, also ein positiver Outlier. Aber wenn du dir das Tape angeguckt hast, also ich hatte nicht das Gefühl, dass er, also er ist trotzdem noch extrem schnell an den Spielern vorbeigekommen und hat manchmal auch so Double Moves halt drin. Also das, für mich hat er nicht langsam gespielt, was man bei der 40 Time quasi denken würde.
Ja, also was die Geschwindigkeit angeht. Grundsätzlich reden wir ja sowieso von Top-Athleten. Da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Und finde ich auch immer lustig, wenn Leute sagen, von wegen, das ist langsam, aber dann es wahrscheinlich nicht mal schaffen, während einer Grünphase über die Straße zu kommen, nach dem Motto, weil sie zu langsam sind. Also da muss man schon sagen, okay, ich habe kein Problem mit seiner Geschwindigkeit an und für sich. Ich glaube, dass die nur, also er macht vieles mit seiner Körperbeherrschung, vor allem herausragende Körperbeherrschung auch, macht er vieles in dem Bereich auch wett. Er wird die meisten Cornerbacks in der NFL nicht über Speed schlagen. Aber das braucht er auch nicht, weil er andere Möglichkeiten hat. Das muss man auch ganz klar sagen, aber die Möglichkeit fehlt ihm. Und das ist, lässt mich halt einfach nur ein bisschen an der Höhe seiner Upside zweifeln. Das ist alles. Ich glaube nicht, dass er langsam ist. Das nicht, nein. Ich lege darauf auch nicht so unheimlich viel Wert. Aber wie gesagt, es ist nicht sein Haupttrade.
Ja, tatsächlich. Also, er hat halt einen super hohen Floor. Die meisten Spieler, die einen super hohen Floor haben, haben halt nicht das krasseste Ceiling. Also, ich sag mal, der letzte Spieler, der beides hatte, also einen sehr hohen Floor und dazu noch ein sehr hohes Ceiling, war wahrscheinlich wirklich Ja'Marr Chase. Also, das... Ja, oder hier, wie hieß noch der? Oh, jetzt fällt mir der Marvin Hamilton oder so, der bei den Cardinals.
Marvin Harrison.
Harrison, ja. Das war auch so ein Spieler, ne? Und bei Chase ist halt noch extremer gewesen. Also auch das Resultat daraus. Genau. Aber für mich ist er jetzt, wenn ich mir den angucke und wie er spielt und was er sein kann, dann ist das für mich ein Spieler, der vielleicht 15 ist jetzt hoch, aber sagen wir 12 Jahre in der NFL spielt und 12 Jahre jedes Jahr irgendwie 1000 bis 1300 Yards hat. So, das wird keiner sein, denke ich zumindest, der so Jahre haben wird, wo der auf einmal 1800 Receiving Yards hat. Ich glaube, das wird nicht passieren. Das würde mich überraschen. Ich glaube zum Beispiel, wenn Jordan Tyson einschlägt, ist das ein Spieler, der durchaus so ein Jahr haben kann, wo er 600, 700 Receiving Yards hat, aber auch Jahre dabei hat, wo er über 1500 Receiving Yards hat. Ich glaube, das wird man bei Carnell Tate vermutlich nicht haben. Du wirst aber eine ganz deutlich höhere Baseline haben. Und das ist, ich glaube, das ist so die Art, was ich auch erwarte, was Carnell Tate ist. Und so einen Spieler zu haben, also... Ja, also ist für mich einfach Gold wert und deswegen ist es halt für mich klar die Nummer 1, weil ich sage, er hat keine wirklichen Red Flags, außer dass der Speed nicht so krass ist, aber dafür sind die anderen Sachen so krass, dass er sich da nicht irgendwie verstecken muss. Der Frame ist extrem groß, also der holt ja auch Bälle aus dem zweiten Stock gerne mal runter. Das Einzige, wo ich sagen, wo er sich noch verbessern kann, ist halt, dass er so ein bisschen mehr Muskeln auch aufbaut. Das ist was. Und was du nicht hast, du hast wenig Yards after the catch bei ihm. Also das ist nicht so seine Stärke, was ja auch logisch ist, weil er nicht diesen krassen Endspeed hat. Aber er ist halt in den anderen Bereichen so stark, dass dieser Speed eigentlich egal ist. Also es ist halt nicht so wie, keine Ahnung, Tyreek Hill oder auch Jalen Waddle, die halt Jalen Waddle kann man sowieso nicht vergleichen, weil der viel over the middle gemacht hat und das hat Carnell Tate eben nicht. Aber er kommt halt, er hat halt andere Stärken in dem Bereich. Und wo ein Tyreek Hill halt Probleme hatte, irgendwie nochmal an den Ball zu kommen in der Höhe oder so. Ich meine, der hat manche krassen Bälle auch runtergefangen. Aber da ist Carnell Tate zum Beispiel eine andere Hausnummer. Nicht, dass ich die beiden jetzt irgendwo krass vergleichen möchte, weil es unterschiedliche Spielarten sind. Aber ja, also es ist auf jeden Fall einer, der ich bin gespannt. Ich glaube, dass er auch mehr irgendwie over the middle machen kann, weil warum nicht? Er ist groß, er hat diesen Frame. Warum sollte er nicht auch over the middle was machen können? Da muss man schauen, wie extrem gut das läuft, weil der hat wirklich nicht allzu viel gespielt. Also ich habe euch ja vorhin die 161 und 81 Snaps im Slot von Tyson. Carnell Tate hatte 24, 35 und letztes Jahr hatte er 30 Snaps im Slot. Nur um euch das mal zu sagen. Na? Also ja. Wobei, hat überhaupt 875 Yards und 9 Touchdowns.
Wobei du halt eben Folgendes gesagt hast, von wegen, und da stimme ich dir zu, auch er sollte noch ein bisschen an Masse drauflegen, draufpacken. Das wird in der NFL nicht das Problem sein. Die Frage ist, ob er sich dann nicht seiner anderen Stärken beraubt. Ich glaube, dass du da eben tatsächlich, da musst du irgendwo, du musst halt das eine in Kauf nehmen, um das andere nicht zu verlieren. Das sehe ich bei ihm halt etwas kritischer als bei Jordan Tyson, aber egal. Wie siehst du denn sein Run-Blocking? Das war bei mir tatsächlich in der Receiver-Klasse dieses Jahr. Aufgrund von Malik Willis ist das deutlich nach oben gerutscht von der Wertigkeit für mich. Wie siehst du ihn denn da?
Ja, das ist jetzt nichts irgendwo krass outstanding, würde ich sagen. Aber es ist okayisch. Also, ich meine, die Frage ist halt, was erwartest du da von einem Spieler gerade outside im Blocking? So, das ist immer so ein bisschen, ich glaube, dass solche Sachen für den Slot nochmal wichtiger sind. Also klar ist es nicht unwichtig für einen Ex-Receiver. Aber ist halt die Frage, inwiefern ist das wirklich ein Ding? Und inwiefern ist das gerade, wenn du spielst halt nur auf einen der beiden Seiten, das ist halt, natürlich machst du dich ein bisschen ausrechenbarer, wenn du einen Spieler hast, der gar nicht blocken würde. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass er auch gar nicht, also dass er sich da gar nicht irgendwie einsetzt. Also ist halt für mich so ein durchschnittlicher
genau, ja, Spieler da. Genau, ist eine große Stärke, es ist aber auch keine Schwäche von ihm. Ich fand ihn da auch dementsprechend okay. Ich habe dir schon mal gesagt, also für einen Spieler wie Malik Willis, und wenn du es testen willst, halte ich das halt schon für sehr, sehr wichtig. Aber da kommen wir später zu einem Spieler, den ich da in der Beziehung, weswegen der bei mir tatsächlich das Board auch deutlich nach oben geklettert ist. Aber da später was zu. Das wollte ich nur wissen.
Ja, gut. So, dann haben wir die zwei der vermeintlichen Top 3 abgefrühstückt. Und das war tatsächlich, ich will über ihn jetzt als nächstes sprechen. Es war für mich so ein bisschen Schocker, als ich deine Big Boards gesehen habe und dachte mir so, wait a second, warum ist dieser Name da unten? Und wenn ich sage da unten, dann ist er deine Nummer 6. Er ist bei nicht wenigen mindestens Top 3, wenn nicht sogar die Nummer 2, weil was ich auch festgestellt habe, ist, dass bei ganz vielen, je nachdem, wie sie die Verletzung bewerten von Jordan Tyson, Tyson entweder die 1 oder die 3 ist und Carnell Tate dementsprechend entweder die 1 oder die 3 ist. Also, und der Spieler, über den wir jetzt sprechen, Makai Lemon oder Lemon?
Ich würde Lemon sagen.
Ja, ich muss sagen, ich bin da, ich habe den immer Lemon ausgesprochen und dann habe ich auch Downset Talk gehört und Adrian und Christoph hatten den gleichen Struggle. Aber wir können natürlich mit Lemon gehen. Da das ist für mich vollkommen in Ordnung. Makai Lemon ist 5'11 groß, 194, also er ist Ein bisschen kleiner als Carnell Tate, also schon ein paar Zentimeter, aber wiegt genau ungefähr gleich viel, 194. Und ist 21, der wird 22, wird die Saison also mit 22 Jahren spielen. Und gerade wenn man sich die letzte Saison angeguckt hat, er hat bei USC gespielt, das sei noch gesagt. Und er hat 79 Receptions gehabt für 1156 Yards und 11 Touchdowns. Das ist mal etwas. Und er hat den Biletnikoff Award für den besten Wide Receiver im College Football gewonnen. Und hat 3 Jahre im College gespielt, das sei vielleicht auch noch gesagt. Micho, er ist deine Nummer 6. Da war ich doch sehr überrascht. Was siehst du, was andere nicht sehen? Oder was siehst du nicht, wo andere sagen, oh ja, das ist toll?
Ich glaube, da versteht man auch ein bisschen was falsch. Ja, er ist meine Nummer 6 für Miami. Er ist ein extrem guter Slot-Receiver und overall gesehen ist er wahrscheinlich auch die Nummer 3, vielleicht sogar die Nummer 2, je nachdem, ob man ihn braucht. Ich glaube aber, dass wir in der derzeitigen Situation mit einem Mekhi Lemon weniger was anfangen können. Ja, dass wir einen Mekhi Lemon weniger brauchen. Warum? Also vielleicht Mekhi Lemon ist ein extrem guter Slot-Receiver mit super sicheren Händen, auch in Traffic, der auch sehr genau sieht, wo er sich halt eben wo die Schnittstellen in der Defense sind, wo er sich hinsetzen muss. Das macht er alles gut und das macht er richtig gut. Ich sehe ihn aber nicht als Spieler, der Coverages diktiert, also wonach sich gegnerische Coverages ausrichten müssen. Ich sehe ihn nicht als einen, der dementsprechend auch irgendwann, also er kann aus dem Slot in die Tiefe gehen. Ich glaube, dass das allerdings nicht seine primäre Rolle sein kann in der NFL. Mit Sicherheit wird er da auch, also Tyreek Hill hat ja auch im Slot gespielt, ja. Ich sehe auch, dass er das zwar machen kann, aber nicht so wahnsinnig gut. Sein Runblocking sehe ich, da würde ich ihm ins Arbeitszeugnis reinschreiben, von wegen, er gibt sich Mühe. Er gibt sich wirklich Mühe. Ja. Also, das tut er. Das kann man ihm auch, also vom Einsatz her kann ich ihm da auch nichts vorwerfen. Für mich hat er nicht die passende Beschleunigung, um tatsächlich gegen Outside, vor allen Dingen gegen Outside Corner zu gewinnen. Er ist vom Endspeed her sehr gut, aber das ist gerade, was das Route Running angeht, Outside, gibt's dann doch schon das Problem. Er hat einen relativ kleinen Catch-Radius. Das kann ein Problem sein. After the Catch wird er auch nicht so viel machen können. Und kommen wir zu, in meinen Augen, der Red Flag. Das war natürlich sein Interview beim Combine. Also das war komplett daneben. Man hört dann auch so von einigen Teams, dass er sich in Interviews wohl auch komplett daneben genommen hat. Angeblich hat ihm das sein Berater empfohlen und es ging wohl darum, so ein bisschen Show zu machen und ihn auch so ein bisschen quasi in der Presse so ein bisschen Bass und sowas zu erzeugen. Ich finde, das ist der falsche Weg. Das ist wirklich der falsche Weg. Und ein Spieler, der das macht, bei dem habe ich so ein bisschen zum einen grundsätzliche Fragen an der, sorry, wenn ich das so deutlich sage, aber Intelligenz. Und ich meine nicht damit, dass er dumm ist, aber du brauchst halt schon eine gewisse Art von Intelligenz, um dich in einem Team behaupten zu können. Und das ist für mich ein ganz, ganz großes Fragezeichen. Und da ist er für mich im Board dann noch mal weiter runtergerutscht, weil ich glaube, dass tatsächlich Miami in der derzeitigen Situation nicht unbedingt einen Slot-Receiver braucht. Und das ist für mich Mekhi Lemon in erster Linie, sondern dass er eher einen Outside-Receiver braucht und keinen gebrauchen kann, wo es Fragezeichen bezüglich Character-Concerns oder dieser Intelligenz, dieser Teamfähigkeit geben kann. Und das ist für mich halt zu schwierig, wie bei manchen Leuten bei Jordan Tyson das Knie, ist das für mich eine so deutliche rote Flagge, dass ich andere Spieler dann halt eben dementsprechend vor ihm habe. Deutlich vor ihm.
Ja, also das ist tatsächlich so ein Thema gewesen und ich weiß gar nicht mehr warum, aber er wurde auch für die erste Halbzeit im Spiel gegen UCLA, was natürlich das Spiel ist, also USC gegen UCLA, was ja beides Teams aus LA sind, wurde er wegen Violation of Team Rules gebencht, also für ein halbes Spiel. Also da ist tatsächlich sowas im Busch, sage ich mal, was man ihm nicht absprechen kann, und das sollte man vielleicht in dem Rahmen erwähnen, der trainiert schon extrem stark und viel. Also das ist, wenn man sich die Berichte von den Scouts und so durchliest, also das ist einer he puts in the effort, würde ich sagen. Also der ist extrem kompetitiv und versucht wirklich was zu erreichen. Ja, es ist halt, er ist halt quick. Also er ist halt wirklich Short Area, deswegen aus dem Slot raus. Das ist wirklich seine Stärke. Da kann er wirklich was bewegen. Und ich glaube, das kann halt wirklich so ein, von der Bewegung her ist es ähnlich wie Amon-Ra St. Brown. Das kann man durchaus mal vergleichen. Amon-Ra St. Brown wurde natürlich deutlich später gedraftet. Das muss man auch dazu sagen. Jetzt würde Amon-Ra St. Brown auch in der ersten Runde gedraftet werden. Und ich denke, das ist so eine der Sachen, weswegen Mackay Lemon auch diesen Bass bekommt. Ich denke, dass er durchaus ein Spieler ist, der nicht unverdient in der ersten Runde gedraftet zu werden. Er muss halt wirklich daran arbeiten, dass er ins Team passt, was natürlich auch Aufgabe der Coaches und so ist. Aber auch da ist natürlich die Frage, ist das etwas, wie viel Wert legen die Miami Dolphins da drauf? Das ist genau die gleiche Frage wie bei den Verletzungen. Wir hatten mit McDaniel, hatten wir das Problem, dass es da immer wieder irgendwelche Diskussionen gab, gerade mit so gestandenen Spielern und so weiter. Das ist jetzt ein Rookie, aber der scheint ja trotzdem nicht ganz so einfach zu sein. Ja, da weiß ich nicht, ob man sich das in Miami antun will. Es gibt einige Mockdrafts, die ihn tatsächlich an 11 zu den Dolphins haben, wo ich ein bisschen überrascht bin, weil das finde ich ein bisschen rich. Also da finde ich, das wäre für mich doch ein deutlicher Reach. Ich sehe ihn eher so ab Mitte Runde 1 und das, also eher in der zweiten Hälfte Runde 1, das trifft es, glaube ich, besser, so ab 16 einfach, ab 17. Ja, es würde mich wundern. Also das muss ich sagen, auch wenn er natürlich letztes Jahr extrem gut Zahlen aufgelegt hat und ich glaube auch, dass er in der NFL dazu in der Lage ist, über 1000 Yards zu bekommen oder darauf, ja, das zu erreichen. Er hat auch zwei Touchdowns als Running Back erzielt, also er ist da auch so ein Spieler, der mehr auf verschiedenen Sachen eingesetzt werden kann, aber er ist eben kein Outside Receiver. Und ich glaube, das ist etwas, und da, Michael, kannst du natürlich auch noch gerne was zu sagen. Ich glaube, dass die Dolphins definitiv mindestens, also ich glaube, dass wir wahrscheinlich zwei Wide Receiver in den Top 100 picken werden. Das würde mich nicht überraschen. Es kommt natürlich auf das Board an. Aber ich glaube auch, dass mindestens einer davon ein klarer X-Receiver, also ein klarer Spieler ist, der Outside spielt, wie zum Beispiel Carnell Tate es gemacht hat. Egal, ob wir jetzt translated in die NFL, aber ich glaube schon, dass da definitiv ein klarer X-Receiver bei sein wird.
Sollte zumindest, ja. Und das ist Mackay Lemon nicht.
Ja, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Gut. Dann haben wir Mackay Lemon auch abgehakt. Das wollte ich jetzt einfach mal so ein bisschen, ich sag mal, vorziehen, weil das ja eben ein Spieler ist, der ja bei vielen in den Top 3 ist. Und das ist so ein bisschen, deswegen wollte ich das.
Um es nochmal zu sagen, von den Fähigkeiten her hat er mit Sicherheit das Potenzial, in Mitte der ersten Runde zu gehen. Das ist überhaupt nicht die Frage. Aber neben den Charakterkonsens musst du halt eben nochmal bedenken, was braucht Miami? Was braucht Miami besonders? Und dann weiß ich nicht, ob du Downtrade, zum Beispiel nach einem Downtrade oder sowas, oder ob du an Position 11, wie gesagt, Mackay Lemon nehmen willst, weil das ist nicht das, was du wirklich brauchst. Ne? Jetzt überleg mal, wenn der, oder jetzt tradest du runter, was würdest du denn sagen? Jetzt nehmen wir mal an, du würdest mit den Lions traden, weil die Lions, was weiß ich, weil Spencer Feno noch verfügbar ist und sie möchten gern Spencer Feno haben und du tradest mit denen und bist dann, ich glaube, an 17 und Mackay Lemon ist an 17 noch verfügbar. Würdest du ihn nehmen?
Ist ja die Frage, wer ist ja noch verfügbar? Also,
sagen wir mal, Tate und Tyson sind weg. Und grundsätzlich würdest du dann sagen, in der Range nehme ich ihn als Receiver. An Miami-Stelle. Weil meine Antwort ist klar, nein.
Ich würde da wahrscheinlich auch mit nein gehen, weil wahrscheinlich für mich, das ist ja, wie gesagt, die Frage ist fair, aber irgendwo auch nicht. Weil die Frage ist zum Beispiel, welcher Spieler wäre denn noch da? Wäre ein Monroe Freeling noch da zum Beispiel? Wäre ein Ioane noch da? Jemond McCoy oder Delane? Ja,
die sind alle nicht mit der. Es läuft alles relativ normal.
Da bist du ja beim Draft falsch, wenn alles normal läuft.
Sagen wir es einfach mal. Ja, aber kannst ja schlecht prognostizieren. Ne? Ansonsten würde ich sagen, okay, Tate, Tyson und Bailey sind alle noch verfügbar. Nimmst du mal keinen, macht ja keinen Sinn. Ne? Nee, wirklich so von wegen, es läuft alles relativ normal. Dann bist du irgendwo um 17 rum. Das heißt, von wegen, die Top-Spieler sind soweit weg. Bailey ist weg, Bane ist weg, Reese ist weg, Styles, Downs, Mayoga sind weg, Delane und McCoy sind weg, Tyson und Tate sind weg, Faino ist weg, Ioane ist weg und Proctor ist vielleicht noch weg, so wenn ich das so sehe, oder Parker, irgendwie sowas in der Richtung.
Ja, aber dann hast du zum Beispiel Freeling wäre eine Möglichkeit.
So, ja, deswegen die Frage, würdest du Makai nehmen oder würdest du einen Freeling nehmen?
Also jetzt mal kurz, damit wir das einsortieren können. Ich würde Freeling vorher nehmen. Ich würde Kenyon Sadiq, den Thailand von Oregon, vorher nehmen. Ich würde auch wahrscheinlich, wäre ich nicht abgeneigt, entweder Dylan Thienemann oder Emmanuel McNeil Warren, die Safeties von Toledo und Oregon, vorher zu nehmen. Ich würde sogar überlegen, ob ich nicht Keldrick Falk nehmen würde, den Edge von Auburn. Oder, und das wäre vielleicht für einige ein Reach, ich mag ihn unheimlich gerne, Avian Terrell, den Cornerback von Clemson. So, das sind, ja. das wären Spieler, wo ich sagen würde, ja, wäre ich fein mit.
So, aber das ist ja das, was ich meine. Und dann rutscht Makai Lem immer weiter nach hinten. Und dann hast du andere Receiver, zu denen wir gleich kommen, wo ich dann sage, okay, wenn ich die jetzt vergleiche und an der Stelle den hole, weiß ich nicht, ob Makai Lem dann dementsprechend für mich Sinn macht. Und das ist der Grund, warum Makai Lem für mich so weit nach hinten rutscht. Von den grundsätzlichen Fähigkeiten her, ne, würde ich sagen, nimmst du ihn vielleicht an 17, aber da sind mir doch zu viele Fragezeichen dementsprechend bei. Aber das wollte ich nur noch mal klar machen.
Sehr gut. So, dann kommen wir zu dem nächsten Tier, sage ich mal. Und da sind es auch so ein paar Spieler, die dort auch immer wieder genannt werden. Und da gehe ich jetzt einfach nach deinem Big Board. Und wir sprechen hier jetzt über den Wide Receiver von Washington, Denzel Boston. 6'4 groß, 212 Pfund schwer. Der wird im Dezember, wird er 23, also so ein Jahr, sage ich mal, älter als Carnell Tate, also so ungefähr ein Jahr älter, also nur damit ihr da ein Gefühl für bekommt. Im gleichen, also spielt sich alles ungefähr im gleichen Jahresrhythmus ab. Er hat 4 Jahre auf dem Buckel, die letzten beiden Jahre war er Starter. Und die Zahlen, das ist tatsächlich ziemlich witzig. 2024, ich lese jetzt immer erst die 24er und die 25er Zahl vor. Receptions 63-62. Die Yards 834-881. Touchdowns 9-11 und Drops 3-2. Also der hat fast 1-1 die identische Saison gespielt. Und das ist einfach super, super consistent. Und das fand ich einfach sehr, sehr bezeichnet, und er hatte sogar noch einen Punt-Return-Touchdown, also dort auch Special-Teams-Erfahrung. Micho, ist Denzel Boston denn einer, der eher was für die Miami Dolphins wäre?
In meinen Augen ja, das ist ja mein Receiver Nummer 3, du hast es ja jetzt quasi schon dementsprechend angedeutet, das ist ein wirklicher Outside-Receiver. Man könnte sagen, von wegen, ich habe in diesem Draft anscheinend so eine Art Typ, groß, kräftig, trotzdem noch schnell, Das ist eher all das. Er ist aber noch ein bisschen roh. Das muss man ganz klar sagen. Ich meine, gut, er ist eine Red Zone-Waffe aufgrund seiner Größe. Er hat richtig gute Hände auch. Er ist nicht der Allerschnellste. Ja, also Deep Threat könnte man tatsächlich Fragezeichen machen, aber er hat eine gute Körperbeherrschung, er hat ein gutes Adjustment zum Ball, so dass er immer weiß, wo er ist. Er schafft es tatsächlich, Receiver durch seine Positionierung auch grundsätzlich selbst die Schnelleren ins Leere laufen zu lassen, einfach dadurch, dass er weiß, wie er sich zum Ball stellen muss. Ja, er ist auch beim Combine nicht gelaufen übrigens, weil er nicht der Schnellste ist.
Ja, aber das ist ja tatsächlich beim Combine inzwischen so eine, aber ich finde das nicht cool, dass so viele sagen, oh ja, das mache ich nicht, das mache ich wieder, ja, das mache ich nicht. Das ist.
Irgendwo kommt er trotzdem raus. Ne?
Ja, er ist auch beim Pro Day, hat er das nicht gemacht. Ne? Also das kann man schon sagen. Er hat halt den Vertical Jump und den 20-Yard Shuttle hat er gemacht. Da ist er wirklich im Durchschnitt der Historie, also immer irgendwo zwischen 40% und 55% im Perzentil. Also da ist halt einfach ein Average Athlete gemessen,
ja,
an aber dem, was
die Geschwindigkeit angeht.
Ja, Allgemeinheit von den Athletik.
Er hat natürlich Körpermaße, die sind geil. Er ist sehr stark auf kurzen und intermediate Routes. Das Problem ist, er kreiert Separation und wird dann aber eingeholt. Das ist so ein bisschen ein Non-Speed-Problem auch, das er dementsprechend hat. Aber was ich an ihm richtig geil finde, er hat Upside, er hat wahnsinnige Upside, wenn er das hinkriegt. Er ist noch ein bisschen roh, aber da muss man an ihm arbeiten. Aber seine Einstellung auf dem Feld, weil nur das kann ich beurteilen, die ist der Hammer. Also erstmal, wenn der blockt, dann blockt der. Dann blockt der. Und dann gibt der auch nicht auf. Selbst wenn der gegen einen Edge-Defender oder was für einen Spieler spielt, der blockt. Bis zum Letzten. Der ist da wie ein Hund, der sich da rein verbeißt, ja. So ähnlich ist das tatsächlich auch, wenn der einen Catch macht mit den Yard After Catch. Die kommen nicht dadurch, dass er dann seinen Gegner wegläuft. Ne? Sein Gegner hängt an ihm dran. Und der beißt sich durch den Kontakt durch. Der fällt mehr nach vorne und zieht noch den Defender mit, um da noch 3-4 Yards rauszuholen, als dass er dem Defender davonläuft oder sowas und dann später wieder eingeholt wird oder sonst irgendwas. Nein, der gibt nicht auf. Ja, klar, damit ist er nicht die Big Play Maschine. Das fehlt ihm dann so ein bisschen. Aber ich glaube, mit dieser Work Ethic und diesen physischen Traits, die er da dementsprechend hat, richtig eingesetzt, ist der eine absolute Waffe, die Miami auf allen Leveln brauchen kann. Ja, wie gesagt, er wird da alles Mögliche gewinnen. Es ist eine Wette auf Upside. Und wir reden hier nicht davon, dass wir ihn an 11 nehmen, sondern ich rede davon, dass wir ihn an 30 nehmen oder vielleicht sogar erst in der zweiten Runde mit einem, ja, wenn wir, müsste es ein günstiger Uptrade sein. Ich bin kein Fan von Uptrades, aber sowas. Aber das hat mich halt tatsächlich ganz extrem beeindruckt. Und da muss ich dann ganz ehrlich sagen, dann mit den Händen, das ist eine Upside-Wette, wo ich sage, von wegen an der Position ist es das wert. Er hat gegen die guten Corners im College tatsächlich auch etwas schlecht ausgegeben, beziehungsweise seine Production ist da gesunken. Aber ja, das stimmt. Deswegen rede ich auch von der Upside. Die Baseline ist bei ihm noch nicht so hoch. Und da ist halt eben die Frage, was braucht Miami mehr? Und ich sag mal, in der Runde würde ich eher aufs Upside gehen, weil er aufgrund seines Einsatzes trotzdem uns jetzt schon hilft.
Ja, ich glaube nicht, dass er in Runde 2 noch verfügt. Also der geht mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit in Runde 1. Tatsächlich, ich hab mich so ein bisschen erwischt, so ich weil wir haben ja jetzt, ich sag mal, schon auch eine etwas Historie hier im Podcast, aber das war noch weit vor unserer Podcast-Zeit. Und zwar, ich gehe zurück in den Draft von 2015, wo wir Devante Parker in der ersten Runde gedraftet haben. Und die sind, also Denzel Boston ist ein bisschen größer, ein minimal ungefähr das gleiche Gewicht, hat aber geringere Wingspan. Also die Arme sind kürzer, die Hände sind ein bisschen größer, aber das Devante Parker war halt noch mal krasser, was, ich sag mal, Catch-Radius und sowas anging. Aber er war halt nicht so muskulär, so stark von, also die, seine physikalische Stärke war nicht so groß wie bei Denzel Boston, einfach nur um das mal zu vergleichen. Aber das kam mir noch so ein bisschen in den Kopf. Und definitiv ein sehr interessanter.
Ganz kurz, Parker ist an 14 auch genommen worden, ne? Und das würde ich Boston würde ich nicht an 14 nehmen, um es mal ganz klar zu sagen.
Ja, also ja, vermutlich nicht, nein. Dafür ist er zu speziell, aber also in den 20ern auf jeden Fall. Genau. Also das kommt so ein bisschen drauf an, natürlich immer, wie fällt das Board und wie werden andere Spieler gesehen. Und das ist so ein bisschen. Ja, muss man einfach schauen. Also ich tue mir aktuell schwer damit zu sagen, was genau, weil das ist auch so, nicht nur bei dieser Positionsgruppe, sondern auch zum Beispiel bei den Edge-Defendern, du hast halt diese vermeintlichen Top 3 und danach musst du halt wirklich sagen, willst du eher Speed, willst du eher Kraft, willst du eher dies, willst du eher jenes, und das ist bei den Wide Receivern nicht anders.
Gut. Ganz kurze Frage an dich. An 30, Mekhi Lemon und Denzel Boston sind verfügbar. Wen von beiden würdest du nehmen? Also bei mir ist es ganz klar Denzel Boston. Ist jetzt keine Überraschung.
Boah. Ich würde wahrscheinlich, also die Frage ist, bekomme ich, also wenn ich jetzt einen anderen Spieler in der dritten Runde bekomme, also ein X-Receiver, würde ich wahrscheinlich Mekhi Lemon nehmen. Damit hätte ich überhaupt kein Problem. Also, das ist so ein bisschen der Trade-off, weil ich sage, wir brauchen einen X-Receiver, den muss ich dann später holen. Wenn ich sage, ich will in jedem Fall einen X-Receiver und der zweite Receiver ist mir egal, dann muss ich eher mit Denzel Boston gehen. Ja, also ich würde wahrscheinlich da eher mit Mekhi Lemon gehen, tatsächlich.
Fair.
Gut, dann gehen wir zum nächsten. Und das ist dieses Tier hinter den, ich sag mal so, wenn ich jetzt Tyson, Tate und Lemon als Dreierpack im ersten Tier veranschlage, dann ist Boston im zweiten Tier. Und da haben wir auch einen anderen Spieler, der auch in diesem Tier definitiv ist. Und da sprechen wir über Casey Concepcion von Texas A&M, 21 Jahre alt, er wird 22 am Anfang der Saison, ist 6 Fuß groß, 196 Pfund schwer, hat in der letzten Saison seine beste Saison gehabt, mit zwar nicht seinen meisten Receptions, in Anführungsstrichen dann nur 61, weil in seinem Freshman Year hatte er schon 71 Receptions, aber dort hatte er nicht ganz so viele Yards. 2025 waren es 919 und 9 Touchdowns. Auch als Freshman hatte er einen Touchdown mehr. Aber was bei ihm statistisch ins Auge springt, sind 19 Drops in 3 Jahren. College 577. Also es ist nichts, was in einer Saison hatte er 12 und dann nur 2 und 3. Oder 4 und 3. Und dann, nee, er hatte 577. Das scheint etwas fraglich zu sein, aber bevor wir jetzt darauf eingehen, Micho, warum ist denn Casey Concepcion ein potenzieller First-Round-Pick?
Ja gut, ich finde tatsächlich, dass der Vergleich ist, also er ist ein Slot-Receiver, ein physischerer Jalen Waddle, finde ich, passt ganz gut. Er hat eine extrem hohe Beschleunigung, das ist schon mal gut. Kann vor allen Dingen mit seinen Hüften, kommt er gut in die Routes. Seine Cuts sind extrem scharf und schnell, und dann mit der anschließenden Beschleunigung lässt er die Cornerbacks halt ins Leere laufen. Zusätzlich noch, was man eigentlich gar nicht so denkt, hat er tatsächlich letzte Saison 10 von 15 Contested Catches gewonnen. Das zeigt, dass er sehr starke Hände hat. Damit meine ich jetzt nicht unbedingt sichere, sondern einfach nur dementsprechend stark und eine extreme Körperkontrolle. obwohl er vergleichsweise klein ist, er hat sehr viele after the catch Yards. Ganz einfach, sobald er den Ball einmal in der Hand hat, ist er eine absolute Waffe, weil dann kommt seine Beschleunigung erstmal zum Tragen und das muss ein DB erstmal aufholen. Ich glaube, über die Hälfte seiner Receiving Yards in der letzten Saison kamen halt eben durch Yards after Catch. Ja, er hat auch einen guten Long Speed dementsprechend. Als Slot Receiver weiß er auch genau, wo er sich dementsprechend in den verschiedenen Coverages, wo die Schwachstellen sind. Also er hat eine relativ hohen Football-IQ in dem Bereich. Es wirkt so, als wäre er physischer, als er ist. Also er ist klein, aber dafür spielt er deutlich stärker. Und er ist natürlich noch eine absolute Returner-Waffe. 2 Punt-Return-Touchdowns hat er letzte Saison gemacht. Dann noch während der Highschool und so weiter und so fort. Das hat er gemacht, aber halt die Drops. Ne? Und er ist auch noch roh. Er braucht an einigen Stellen, tatsächlich muss er noch, sein Route-Tree war begrenzt, da muss man noch so ein bisschen dran arbeiten. Ja, und um noch auf das Thema Run-Blocking zu kommen, wenn du da ihn darauf ansprichst, dann fragt er, was soll ich tun? Weil das bringt gar nichts. Also dafür ist er nicht einsetzbar. Das mag an seiner Größe liegen. Das wurde aber auch nie von ihm wirklich verlangt. Aber er hat halt auch keine Charakterfragezeichen. Ich finde auf dem Platz, auch da sieht man wieder, dass er will. Ja, vielleicht nicht beim Blocking, aber bei allem anderen sieht man schon deutlich, dass er sich auch nicht scheut, da in Sachen reinzugehen, wo er nicht gut aussieht. Das ist ja immer das Entscheidende. Weil NFL-Spieler, und ich habe manchmal das Gefühl, gerade Running Backs und Receiver legen viel Wert darauf, wie sie auf dem Platz aussehen. Und das Gefühl habe ich bei ihm nicht, dass das die Top-Prio ist.
Ja, nee, das würde ich... Ich würde tatsächlich auch sogar sagen, dass er jetzt... ich hatte nicht das Gefühl, dass er es nicht machen will. Also das hatte ich nicht das Gefühl. Aber er ist halt zum Teil limitiert natürlich durch seine körperlichen Maße. Also natürlich 5 Fuß 11 ist jetzt nicht mega klein, aber es ist schon eher kleiner im Vergleich zu dem, was wir in der NFL so haben. Das kann man schon sagen. Weil ich meine, Jalen Waddle und Tyreek Hill waren auch keine krassen Run-Blocker oder so. Ich sag mal, Jalen Waddle hat es vielleicht noch gemacht, auch ein Tyreek Hill zwischendurch, aber ja, das ist halt... Man möchte, aber man kann nicht so richtig, so würde ich das beschreiben. Und du hast schon gesagt, dadurch, dass er im Prinzip auch als Special-Teamer gut einsetzbar ist, hast du hier so ein Doppel-Usage. Was man sagen muss, das ist so ein bisschen eine Yellow Flag vielleicht. Er hatte am rechten Knie einen Eingriff. Das wurde von einem Dr. Daniel Cooper gemacht. Das ist der Cowboys Team Doktor. Das ist der auch konsultiert wurde in dem vermeintlichen Trade von jetzt habe ich sein Gesicht vor Augen und ich komme nicht auf den Namen. Der zu den Ravens gehen sollte. Wie hieß er denn noch? Ja. Naja, ihr wisst auf jeden Fall, wen ich meine. Genau, und das ist so ein bisschen das Thema, und er hatte 2025.
Sorry, ey, es triggert mich jetzt total. Ich überlege auch gerade, wo der Trade geplatzt ist.
Ja, als Weltklasse, ne?
Ja, danke.
Auf jeden Fall ist das, hatte er auch einen Muffed Punt in 2025. Also es ist halt wirklich ein Thema, da muss man dran arbeiten. Und er hat 2023 und 2024 bei NC State gespielt und ist seit 2025 getransfert zu Texas A&M. Das einfach nur zur Vollständigkeitshalber. Er hat tatsächlich auf 65% seiner Snaps outside gespielt, 35% im Slot oder inside. Genau. Und also der hat halt in der Offense gespielt bei Texas A&M, die viel RPO auch gemacht haben. Also das könnte auch etwas sein, was quasi uns so ein bisschen, also was auch bei uns ein Thema sein wird.
Aber vielleicht da noch ganz kurz zu, warum ich zum Beispiel Casey Concepcion, Conception?
Conception.
Warum der bei mir vor Makai Lemmon ist. Lassen wir die Charakter-Concerns einfach mal außen vor. Dann ist das einfach diese Geschichte. Im Gegensatz zu Makai Lemmon habe ich das Gefühl, dass du mit Conception, dass du da tatsächlich Coverage diktieren kannst, dass die gegnerischen Coaches und gegnerische Defense auf ihn aufpassen müssen. Es ist kein klassischer Field Stretcher, der runterläuft und wo alle Deep drauf aufpassen müssen, aber du musst auf jeden Fall was Deep für ihn abstellen. Und in der Beziehung ist er eine klassische Deep Threat, ganz einfach durch diese Yards after Catch, weil wenn er den Ball einmal in der Hand hat, selbst bei einer kurzen Route, ich sag jetzt mal, wo er 3 oder 4 Yards nur kriegt, ja, und da findet er ja die Lücken, wo er sich reinsetzt, dann macht er mit seinem Speed ja nochmal 3 oder 4 Yards Minimum daraus. Und ist dann aber tatsächlich mit dem Ball in der Hand nochmal eine Gefahr für nach hinten. Und da wird dann ein Safety hingesetzt, eine Absicherung, und du musst dann gucken, dass du den Cornerback da speziell hinstellst. Und das Gefühl habe ich bei meinem Makai Lemmon zum Beispiel nicht, deswegen Conception bei mir auch als Slot Receiver vor Lemmon ist.
Alles klärchen. Hervorragend. Dann würde ich sagen, wir sind jetzt tatsächlich, also ich glaube, das sind so die Wide Receiver, die relativ safe in Runde 1 gehen, beziehungsweise klaren Runde 1 Bass haben. Jetzt kommen wir zu Spielern, die eher dann in Runde 2 oder in Runde 3 tatsächlich veranschlagt werden. Und da gibt es quasi zwei, beziehungsweise einen noch, aber ich gehe erst auf den, der deine Top 5 abschließt, wo du etwas höher zu sein scheinst als der Konsens, wenn ich das so richtig lese. Und da sprechen wir über den Wide Receiver Chris Bell von Louisville. 4 Jahre hat er im College gespielt, er wird 22 im Juni, 6 Fuß 2 groß, 222 Pfund schwer, letzte Saison 64 Receptions bei 862 Yards und 7 Touchdowns. Genau, da war ich in der falschen Zeile. Entschuldigung, das war jetzt von wem anders. Vergesst das. Es waren 72 Receptions für 917 Yards und 6 Touchdowns. Ja, das so. Nämlich, Micho.
Ja, warum? Kann sagen, ich habe einen Typ, es ist ein Typ-Receiver, es ist ein Outlet-Receiver und das Schönste, was ich über ihn gelesen habe, ist gebaut wie ein Fullback, der versehentlich Routes laufen muss.
Ist er nicht zu groß für einen Fullback?
Das kann gut sein, aber der ist natürlich ein physisches Monster.
Ja.
Der Typ ist riesig, ist dafür verhältnismäßig schnell, also schneller als Carnell Tate gelaufen. Das muss man mal ganz klar sagen. Der rollt kleinere Defensive Backs, die rollt der beiseite. Ja? Ist dementsprechend, hat eine sehr gute Auffassungsgabe und weiß sehr genau, wo er sich positionieren muss. Wenn er den Ball hat, dann wird er nämlich tatsächlich so eine Art Fullback mit einer erstaunlichen Beschleunigung. Und kann halt eben, dadurch, dass der auch durch Kontakt durchläuft, mal eben ganz schnell so eine 7-Yard-Completion, ne, wo 2 Defensive Backs an ihm dran sind, wo er Contested Catch noch den Contest gewinnt, und plötzlich ist er bei 25 Yards. Einfach, weil du den nicht gestoppt kriegst. Also wenn sich so ein ganz leichter Cornerback an ihn dranhängt, dann guckt er nach 10 Yards nach hinten und meint so von dem Trainer mir extra Gewicht dran gehangen.
Das kann man, ich finde, das ist ein guter Punkt, den will ich gerade mal rausstellen. Weil wir haben ja gerade bei Casey Concepcion auch darüber geredet, über dieses Yards after Catch. Bei dem ist das aber einfach durch den Speed und dadurch, dass er den Raum sich sucht und dann da durch und dann mit Geschwindigkeit. Für Chris Bell ist das egal. Der Raum wird gemacht, sagen wir es mal so. Das einfach nur, also man kann Yards after Catch mit 2 Möglichkeiten, entweder mit purer Körperstärke oder mit purer Geschwindigkeit. Und das ist im Prinzip der große Unterschied bei den Yards after Catch zwischen Casey Concepcion und Chris Bell.
Was ich bei ihm noch ganz, ganz beeindruckend finde, ist, trotz dieser Masse und dieser Beschleunigung, der kann ja aus vollem Lauf, stoppt der auf einem Bierdeckel. Dann steht der da. Und der Cornerback läuft erstmal weiter Und das ist für so Stop-and-Go-Routes oder sowas, ist das dementsprechend herausragend. Klar, bei dem Körper brauchen wir nicht über das Thema Run-Blocking zu reden, ja. Was ist, er ist nicht der allerbeweglichste Spieler. Der Route-Tree war tatsächlich sehr begrenzt, den man bisher von ihm verlangt hat. Der geht fast schon dann so ein bisschen Richtung DK Metcalf oder sowas. Wenn er tatsächlich mal einen Spieler hat, der ihm physisch ebenbürtig ist, sieht man dann doch deutlich die Schwächen halt eben in der Beweglichkeit und so weiter. Und was die Hände angeht, habe ich so leichte Fragezeichen. Man sieht schon mal, dass er zweimal zugreifen musste oder nachfassen musste. Und wenn das Play nicht über seine Seite geht, dann habe ich so ein bisschen das Gefühl, dann schenkt er auch ab. Dann sagt er sich, warum muss ich hier mit vollem Effort mich da reinwerfen? Das finde ich ein bisschen schade, weil das sollte er immer tun. Und auch da wieder, natürlich eine gigantische Upside. Ne? Das ist so der Spieler, wo ich sagen würde, boah, an 30 finde ich das fast schon zu hoch, aber Anfang Runde 2 vollkommen okay. Und das ist auch der letzte Spieler, den ich vor Mekhi Lemon habe, eben aufgrund seiner Physis und weil er ein X-Receiver ist.
Ja, ich bin nicht so hoch bei ihm, aber das hat, also, weil ich ihn nicht, also, er hat diese Geschwindigkeit, die er, also die Beschleunigung ist krass. Und er macht auch viel over the middle, das sind alles Sachen, die man mögen sollte. Er hat halt einen Kreuzbandriss gehabt im November. Und das ist halt so ein Thema. Das ist jetzt halt neu. Man weiß nicht, wie es danach weitergeht. Das ist eine klare Flagge. Und er ist halt auch jemand, wenn er jetzt nicht die perfekten Bälle perfekte oder gute Bälle zugeschmissen, dann wird er sehr schnell ungemütlich. Und das lässt er die Leute auch wissen. Also das ist so ein Thema. Und er wurde in 3 Saisons 16 Mal mit Flaggen beschmissen. 6 Flaggen in den letzten 11 Spielen. 3 unsportsmanlike conduct, personal fouls, 2-mal holding und 1-mal pass interference. Und gerade 3-mal unsportsmanlike conduct ist halt 3-mal zu viel. Das kann dir vielleicht einmal passieren. Ne? Komm mal, drauf kann jedem mal passieren. Sage ich nichts zu. Aber 3-mal in 11 Spielen, das ist halt, boah. Und dann, du musst halt auch mal sehen, gerade wenn er Pässe bekommt, die jetzt nicht so perfekt sind, wo er leicht overthrowed wird oder sowas, das kann ja mal passieren. Aber dann ist er manchmal auch so, dass er dann gleich zum Quarterback und hier und da und hast nicht. Das ist halt, der muss auch an seinem Mental Game einfach arbeiten. Und das ist was, wo ich sage, ich würde den auch nicht mit unserem Second-Round-Pick nehmen, muss ich ehrlich sagen. Dafür ist es mir, auch wenn da Potenzial da ist, aber das ist mir zu wenig Potenzial für das, was er ansonsten so macht. Deswegen bin ich da ein bisschen tiefer. Genau. So, damit haben wir das abgeschlossen. Und jetzt kommen wir noch zu einem Spieler, den wir nochmal im Detail besprechen. Und danach würde ich sagen, nennen wir noch ein paar Spieler, die so, wo ich sage, Runde 2, eher Runde 3, so 75 bis halt Pick 100, damit ihr auch da die Spieler mal gehört habt. Also 2 Spieler machen wir jetzt noch, weil den einen, das ist ein bisschen einer meiner Lieblinge in der Klasse. Aber bevor wir zu dem kommen, kommen wir zu Omar Cooper Jr., Wide Receiver von Indiana. 22 Jahre alt, wird im Dezember 23, also genau so, wie es bei Mekhi Lemon der Fall ist, bei Denzel Boston. 6 Fuß groß, 199 Pfund gewogen und in der letzten Saison 69 Catches für 937 Yards und ganze 13 Touchdowns und einen 75 Yard Rushing Touchdown. Ja. Er hat tatsächlich getestet beim Combine, teilweise, also auch da nicht alles, aber er war recht fix unterwegs. Ja, einer für die 2. Runde, einer für Ende Runde 1. Micho, Fragezeichen.
Ja, also ich habe ihn in der 2. Runde. Ob man ihn an 30 nehmen sollte, weiß ich tatsächlich nicht. Tatsächlich ist seine Rolle nicht ganz klar. Also ich glaube, das ist so ein Spieler, den kannst du outside nehmen, den kannst du im im Slot nehmen. Der hat halt extreme gute Ballskills, sehr, sehr gute Hände, auch in Traffic. Der hat eine extrem gute Fangtechnik oder Catch-Technik, so muss man es ja ehrlich gesagt sagen. Catchen heißt ja eigentlich fangen, aber so richtig im Football, jeder, der Football gespielt hat, weiß, es ist eigentlich kein Fangen, sondern der Ball fällt ja in deine Hände hinein. Du positionierst ja die Hände so, dass der Ball da reinfällt. Der auch after the catch ganz gut ist, auch dementsprechend eine Physis mitbringt, gut bei Screens, Crossern und so weiter. Dem kannst du auch den Ball im Backfield geben, damit er da dementsprechend Sweeps oder sowas läuft oder Jets. Also das ist alles ist schon relativ weit. Auch das war alles vollkommen im Rahmen. Auch das Runblocking, über das wir jetzt schon öfters gesprochen haben, der braucht noch einiges an Entwicklung. Zum Beispiel was das Route Running angeht. Der verlässt sich sehr auf seine Athletik. Da muss er gucken, dass er gerade beim Man-Coverage, da muss er noch ein bisschen arbeiten. Er war auch nicht das Primary-Target. Ne? Er hatte in 8 Spielen oder sowas, habe ich gelesen, war das nur die Primary-Role, die er gehabt hat. Was war das? 37 Pässe für 581 Yards. Ja? Hat aber ein 4-Touchdown-Spiel gegen Indiana State gehabt. Ne? Wo er dann auch 113 Yards hatte oder sowas. Also der ist da gibt's schon so ein bisschen die Fragen auch nach der Baseline. Er hat mit Sicherheit eine höhere Upside. Aber wie gesagt, es ist die Frage, welche Rolle man für ihn kriegt. Ich glaube, die beste Rolle für ihn ist tatsächlich größtenteils im Slot, wo er mit einem erweiterten Route Tree oder sowas. Das muss man gucken. Die Fragezeichen sind bei mir tatsächlich ein bisschen zu hoch wegen dieser Rolle, so dass ich ihn nicht höher habe. Er hat mit Sicherheit eine gewisse Upside, die ich aber auch nicht als immens hoch sehe. Und deswegen habe ich ihn bei mir tatsächlich nur als Receiver Nummer 7. Es gibt tatsächlich Leute, die ihn in der ersten Runde sehen.
Ja, also ich glaube, er ist halt so einer dieser Borderline-Spieler. Also zum Beispiel bei PFF ist er auf 24. Bei Dane Brugler ist er auf 22 im Big Board. Also ich glaube, es kann Borderline, also es ist ein Borderline First Round Pick. Das definitiv. Es ist halt, ich würde sagen, wäre Mike McDaniel jetzt unser Head Coach, ich glaube, dass er super interessant in einer Mike McDaniel Offense sein kann, weil.
Aber dann hätten wir Casey Konzeption genommen.
Das ist nochmal eine andere Sache, aber ich glaube, das ist ein Spieler, den kannst du so bunt einsetzen und ich glaube, der ist halt, ich glaube, der wird halt einen Share Inside und Outside bekommen und das ist einfach ein Traum für einen kreativen Offensive Coordinator. Ich mag ihn, muss ich sagen, weil ich eben im Prinzip, das ist das Problem bei solchen Spielern, man kann sich so viel vorstellen, dass man nachher einen All-Pro Wide Receiver vor sich hat, das halte ich für nicht unmöglich. Ich halte es aber auch nicht für sehr wahrscheinlich. Und das ist da, wo ich mich selber stoppen muss, dass ich sagen muss, ja, Rico, jetzt halt mal die Luft an. Der hat so viele tolle Sachen, aber er hat halt, das ist halt das volle Potenzial, aber das auszuschöpfen, das wird eine Herausforderung. Was man vielleicht auch noch sagen muss, er hatte auch so eine kleine Verletzungshistorie. Also er hat halt in der Highschool sich das Kreuzband mal gerissen, das hat man aber jetzt nicht so viel von gesehen. Er war als Freshman, hatte er ein High Ankle Sprain und letztes Jahr im Dezember, deswegen hat er auch im Big Ten Championship Game nicht gespielt, wegen einer rechten Knöchelverletzung. Das sei dazu noch gesagt, aber das ist jetzt auch nichts Krasses. Und große, also er hat 2024, hat er zwar auch okay Zahlen gehabt, das waren 28 Receptions für knapp unter 600 Yards und 7 Touchdowns. Aber wirklich, der hat mehr als die Hälfte seiner kompletten, das, was er geschafft hat im College, kam halt in seiner letzten Saison. Das ist auch immer so eine Sache, das ist halt, es ist nicht unbedingt ein One-Year-Wonder, aber da muss man immer nochmal ein zweites Auge drauf haben. Wenn da der Hauptanteil von dem, was man geleistet hat, an Zahlen im letzten Jahr gekommen ist. Das kann positiv sein, das kann aber auch so vielleicht einfach nur ein Outlier sein. Das ist so ein Thema, wo man sich dann nochmal Gedanken machen sollte.
Also ich habe ihn so im Ende erstes Drittel der zweiten Runde. Also irgendwo so um irgendwas zwischen 40 und 50 rum. Da wäre er bei mir wahrscheinlich so.
Ja, das kann ich verstehen. Und damit kommen wir zu tatsächlich meinem, ich würde es lieben, wenn wir diesen Spieler, wenn er an 75 noch da ist und wir in den 75 picken. Ah, das wäre ein Traum. Über wen spreche ich? Ich spreche über Wide Receiver Malachi Fields von Notre Dame. Das ist der hat 5 Jahre am College gespielt. Der wird im August 23. Also es ist jetzt kein großes Thema, das Alter. Also er ist jetzt nicht schon 24 oder so, er wird 23. 6'4" groß, 218 Pfund. Hat in der letzten Saison ist er zu Notre Dame getransfert. Vorher hat er 4 Jahre lang bei Virginia gespielt und hatte dort auch produktivere Jahre. Er hat in der letzten Saison 36 Receptions für 630 Yards und 5 Touchdowns. Er hat in den beiden Jahren vorher, die Zahlen, der hat 2023 58 Receptions für 811 Yards, 24 55 Receptions für 808 Yards, also 3 Yards Unterschied. Und in beiden hat er auch 5 Touchdowns erzielt. Und es ist einfach, das ist ein Prototype X-Receiver. Also der ist tatsächlich für seine Größe unheimlich fluide auch und auch hat diesen Short-Area-Quickness. Das kann man sehen, wenn man sich den Three-Cone-Drill anguckt. Da war er unter 7 Sekunden, das ist also 6,98, aber unter 7 ist jedes, ist schon mal extrem, extrem gut. Witziger Fun-Fact, Notre Dame hat ihn halt auch extrem, also auf First-Down-Niveau, sag ich mal, solche Yards, da wurde er, weil 75% seiner Catches waren entweder ein Touchdown oder ein First Down. Und das ist halt einfach stark. Auch wenn man sich die Scout Reports durchliest, ist er ein Spieler, der unheimlich eine gute Work Ethic hat und er ist halt einfach ein extrem starker Blocker auch. Er hat halt keinen großen Route Tree. Also das erinnerte mich auch so ein bisschen an DK Metcalf von dem Route-Tree her, da kann man drauf aufbauen. Also das ist für mich tatsächlich, weil es schon öfter gezeigt wurde, dass das in der NFL noch entwickelt werden kann. Das ist ein Thema. Er wird kein Run-After-the-Catch-Spieler sein. Dann muss er aber auch gar nicht. Manchmal hat er so ein Problem, dass er bei Routes, wo er an Outside läuft, dass er da so ein bisschen von den Cornerbacks so ein bisschen weit an die Outside-Line gedrückt wird. Also, dass dann wirklich kaum mehr Raum da ist, wo er einen Ball fangen kann. Das ist so ein bisschen das, was ist. Und wie gesagt, die letzte Saison war so ein bisschen ein Downer. Wäre er wahrscheinlich so, hätte er nochmal, weiß ich nicht, 20 Receptions mehr gehabt und dann so bei 900 Yards gewesen. Ich glaube, dann wäre es fast ein Saver, Second-Round-Pick gewesen. So gibt es so ein bisschen ein Fragezeichen, was das Potenzial wirklich angeht. Für mich ist es aber, also das ist für mich ein Spieler, wenn wir den in der dritten Runde draften, das ist für mich ein Spieler, der langfristig eine klare Nummer 2 sein kann. Eine klare Nummer 2 auf X. Es wird nicht ein dominanter X-Receiver werden, auf gar keinen Fall. Er gibt dir aber so viel, dass er definitiv eine klare und gute Nummer 2 sein kann. Meiner Meinung nach. Mio, wie siehst du Malachi Fields?
Ja, ich sehe das so ähnlich wie du. Er ist halt noch sehr, auch da ist er noch relativ roh. Der braucht gerade sein Route Running, braucht noch einiges an Politur, um es mal so auszudrücken. Dementsprechend, also ich sag ganz klar, bei mir hat er ist er knapp hinter Cooper. Das heißt, irgendwo so Ende zweite Runde, da sehe ich ihn schon und da würde ich ihn dementsprechend auch nehmen. Der fällt also durchaus in eine Range, wo wir einen Pick über haben. Und ich hätte nichts dagegen, wenn er zu uns kommen würde. Man muss nur ganz klar sagen, wie man ihn halt einsetzt. Ne? Du hast es gerade eben schön gesagt, von wegen, er ist kein Receiver Nummer 1. Dann ist klar, was du als nächstes brauchst, aber er ist ein Receiver, der dir eine veritable Anspielstation bietet, gerade auch in der Red Zone. Und wo du ganz klar sagen kannst, hey, hier, das ist ein Spieler, der uns jetzt auch weiterhilft. Also das, den Pick an der Stelle, in der dritten Runde sowieso nicht, aber den würde ich überhaupt nicht kritisieren.
Das ist doch schon mal was, wenn du den nicht kritisieren würdest. Damit bin ich ja schon mal zufrieden. Gut, dann noch ein, zwei, drei Namen, die genannt werden sollten. Ein Spieler, dessen Stat ich vorhin vorgelesen habe, den will ich euch natürlich jetzt nicht vorenthalten. Und zwar ist das Jeremy Bernard, der Wide Receiver von Alabama, wird im Dezember 23 Jahre alt, 6 Fuß 1 groß, 206 Pfund schwer. Und der hatte letztes Jahr 64 Receptions, 862 Yards und 7 Touchdowns. Genau, den wollte ich erwähnt haben. Micho.
Ja, ist ganz klar auch so einer, den man für die verschiedensten Varianten einsetzen kann. Relativ viel Upside. Ist bei mir der letzte Spieler mit einer Second Round Grade, Jeremy Banner. Das ist halt eine Wette auf die Upside. Ich habe ihn hinter Malachi Fields. Ja, da muss man auch gucken, dass man seine Rolle dementsprechend findet. Ja, wie gesagt, auch da würde ich es nicht kritisieren, wenn wir ihn nehmen würden.
Ja, zweite Runde würdest du ihn nehmen, oder?
Ende zweite Runde finde ich schon schwierig. Eher Anfang dritter Runde, eben weil mir seine Rolle auf dem höheren Level nicht so ganz klar ist. Und auch er wird halt kein Nummer 1 Receiver in meinen Augen. Ich weiß noch nicht so ganz, wo ich ihn wirklich reinstecken soll. Bei Omar Cooper habe ich ja vorhin schon gesagt, da hätte ich einen klaren Plan, in welche Richtung ich ihn entwickeln würde. Bei Jeremy Bernard bin ich mir halt einfach nicht sicher, in welche Richtung man ihn entwickeln muss. Das ist so ein bisschen das Problem. Und ohne klaren Plan, aber gut, den brauche ja auch nicht ich, den klaren Plan, sondern aber ohne klaren Plan rutscht er natürlich dementsprechend eher in die dritte Runde bei mir.
Ja, das tut er definitiv. Also, ja, bin ich tatsächlich gespannt drauf. Dann noch zwei, drei Spieler, sagen wir jetzt noch so, damit wir auch ein Ende finden. Und zwar Antonio Wilson von Clemson, der wird im Juli 22 6 Fuß groß. Das ist aber 6 Fuß? Also ich glaube, der wurde aber, also 6 Fuß ist jetzt die positivste Schätzung, die ich gelesen habe, eigentlich 5 Fuß 11. 187 Pfund, also da ist deutlich wenig Gewicht hinter. Also da haben wir wieder so einen Speedy-Typ. Wobei man sagen muss, wenn man sich da das Tape so ein bisschen anschaut, der wirkt auf dem Tape nicht so schnell, wie er getestet hat. Also das ist so ein bisschen andersrum als bei Carnell Tate. Der wirkt auf dem Tape deutlich schneller, als wie er getestet hat. Das ist bei Antonio Williams nicht ganz so der Fall, würde ich sagen. Wahrscheinlich eher so ein bisschen ein Gadget-Spieler, ja. Weil ich glaube, der wird Probleme haben, wenn es um Athletik gibt, also um Athletik geht und auch gerade um körperliche Punkte.
Da sind wir bei mir schon in der vierten Runde.
Ja. Genau, also wäre das ein Spieler, wo du sagen würdest, ja, wäre okay?
Also da sage ich ganz klar, da brauchst du tatsächlich, da ist halt wirklich die Frage, wie das Board fällt. Wenn wir den in der vierten Runde, wenn der dir in den Schoß fällt und du hast zum Beispiel schon einen X-Receiver und hast die neuralgischen Positionen soweit besetzt, könnte ich mir das vorstellen, dass man da auf die Upside geht. Denn das ist die Frage, was erwartet man in der vierten Runde von einem Spieler? Da erwartest du ja eigentlich nicht, dass du einen, da erwartest du einen Roleplayer. Da erwartest du ja, also ich sag, bis Runde 3 kannst du noch einen Starter erwarten. Ab Runde 4 erwartest du eigentlich keinen Starter mehr. Und da sehe ich ihn in einer spezifischen Rolle in bestimmten Situationen. Wenn du einen Field-Stretcher brauchst oder sowas, da sehe ich ihn dann dementsprechend. Und da würde ich dann in der vierten Runde, würde ich wahrscheinlich sagen, okay, dann könnte man sich auch vorstellen, welchen Plan man dementsprechend hat. Aber vorher würde ich ihn definitiv nicht nehmen.
Gut, dann kommen wir noch zu einem anderen Speedy Guy. Und zwar, ich habe ihn schon angekündigt, Und zwar Dion Burks, der Wide Receiver von Oklahoma, der wird tatsächlich 24 im Januar, also da ist tatsächlich schon auf der etwas älteren Seite, 5 Fuß 11, 180 Pfund schwer. Der hat also 4,3 Sekunden im 40-Yard-Dash. Das ist schon extrem, extrem schnell. Na, das ist, er hat halt Oklahoma die letzten beiden Jahre gespielt. Er hat jetzt letztes Jahr 57 Catches für 620 Yards, 4 Touchdowns. Hat davor bei Purdue gespielt, also 2021 bis 2023 war er bei Purdue. Hat nicht so viel gesehen, ist dann zu Oklahoma, hat dort aber wegen Concussion und wegen Soft Tissue Issues hat er 7 Spiele verpasst. Das ist auch so ein Thema. Wäre das jemand, eine Speedy Mickey Mouse, wie wir ja schon mal hatten mit Grant, wäre das einer, den man so vergleichen kann, oder ist das nicht so vergleichbar,
Michi? Boah, ich weiß es nicht. Bei Dean Burks habe ich halt so einige Fragen. Der hat ja, ich glaube, eine extreme Benchpress halt eben gehabt, ne?
Ja, 26 auch. Also genauso wie John Tyson.
Und ist total klein.
Ja.
Und wenn du dir das Route Running von ihm anguckst, der läuft zum Beispiel super Routes und dann kommt ein durchschnittlicher Cornerback, also ich meine jetzt nicht mal besonders starker oder sonst irgendwas, und pusht ihn einfach komplett aus seiner Route raus. Der verliert komplett den Track seiner Route, weiß nicht mehr, was er machen soll. Also gegen ihn physisch zu spielen, ist halt, damit kriegst du ihn komplett aus dem Konzept. Das heißt, das ist tatsächlich schwierig, deswegen sehe ich ihn schwierig in seiner Rolle als Slot-Receiver oder aus dem Slot raus. Da sehe ich, dann denke ich schon wegen eher, dann müsste man ihn irgendwo outside haben und dann ist es auch eine extrem spezifische Rolle, die er da hat. Und wie gesagt, da sind wir bei mir schon in der 5. Runde. Und da würde ich sowieso den Pick nicht kritisieren. Das ist mein Receiver Nummer 17, um es mal ganz klar zu sagen. Auch da ein Spezialist, der roh ist. Und dann geht man tatsächlich auf die Upside und will man tatsächlich auch wieder so eine Art Gadget haben, der eine ganz bestimmte Rolle ausfüllt. Und dafür kann man das natürlich machen. Aber da frage ich mich, ob wir nicht in der 5. Runde dann vielleicht andere Needs haben. Das muss man sehen.
Genau. Und den letzten Spieler, den ich tatsächlich noch ansprechen möchte, ist, weil er tatsächlich nicht von einem so großen College kommt, aber ich durchaus, also das wäre ein Spieler, den ich Ende Runde 3 auch interessant finden würde. Und da sprechen wir über Wide Receiver Ted Hurst von Georgia State. Mhm. Also nicht Georgia, sondern Georgia State. Der wird im Juli 22 Jahre alt, ist 6 Fuß 4 bei 206 Pfund. Und der hat letzte Saison 71 Receptions für 1004 Yards, 6 Touchdowns, dabei aber 7 Drops, also mehr Drops als Touchdowns. Das ist so ein bisschen ein Fragezeichen, aber das ist jemand, Micho, würdest du sagen, das ist auch so ein Ex-Receiver,
ja,
den wir holen, genau.
Ex-Receiver, 3. Runde, auch noch dementsprechend roh, aber ja. Den Lobs hast du gesagt, ist das Problem. Hat bei mir auch eine klare Third-Round-Grade, das würde ich überhaupt nicht kritisieren, wenn wir den da nehmen. Ist gut in der Red Zone, hat eine gewisse Football-Intelligenz gezeigt. Ich glaube, das ist alles coachable, was ihm da noch fehlt, von den Trades her. Wie gesagt, wird auch kein Nummer 1 Receiver, darüber reden wir nicht mehr. Aber als Outside Receiver wäre das einer. Und soweit ich weiß, ist es auch einer, den wir bei diesen Top 30 Interviews hatten oder so.
Das kann
bei uns.
Ja, also das durchaus ein Spieler, der interessant ist. Bei ihm bin ich mir nicht so ganz so sicher, ob er wirklich so eine Klasse, so eine Nummer 2 werden kann. Das ist bei mir so ein bisschen, der hat das Potenzial, aber da, also die Zahlen waren deutlich krasser als jetzt bei Malachi Fields. Bei Malachi Fields finde ich den Floor ein bisschen höher als bei ihm, aber dafür ist das Potenzial vielleicht bei ihm noch ein bisschen größer. Das wird man dann sehen, ja. Das.
Vielleicht noch ganz kurz einen, den ich als Sleeper habe.
Gerne.
Wo du mir tatsächlich gesagt hast, vielleicht solltest du gleich auch noch mal was zu den Draft-Analysten sagen, von dem du gerade eben erzählt hast. Der hat ihn Ende irgendwie in der 3. Runde, meine ich. Und ich habe ihn irgendwo in der 7. Runde. Bryce Lance von
North Dakota State.
North Dakota State. Auch klassischer X-Receiver, der tatsächlich mehrere, ich glaube, Back-to-Back 1000-Yard-Season hatte der. Auch, wie gesagt, teilweise roh, aber auch als X-Receiver gute Contested Catch Rate, 62%, gute Hände gezeigt, vor allen Dingen Intermediate, sehr gute Routes, hat einen Touchdown nach dem anderen gescored, aber das große Problem ist halt auf einem Level gegen Cornerbacks, auf einem Level, wo wahrscheinlich keiner jemals in der NFL spielen wird. Du kennst dich besser damit aus, aber was ich gelesen habe, FCS
ja,
ist halt wirklich low, low, low.
Ne? Ja, es ist halt nicht das beste Level. Ja,
man muss das halt noch ein bisschen an seinen Routes und sowas arbeiten. Den habe ich tatsächlich mit einer Grade 6, 7. Runde irgendwo als Sleeper gesehen. Aber anscheinend ist es kein Sleeper, wie du festgestellt hast, ne?
Ja, also ich
referiere mal den Draft-Analyst, den du da gerade eben auch schon mehrfach erwähnt hast.
Dane Brugler arbeitet inzwischen bei The Athletic, ist verantwortlich für The Beast. Jeder, der sich mit dem Draft beschäftigt, kennt wahrscheinlich den, hat zumindest von dem Beast schon mal gehört. Also kurz zu, ich sag da gleich noch was zu, Bryce Lance kurz, wird 24 im August, 6 Fuß 3, 204 Pfund und er hat quasi nur die letzten beiden Jahre auch gespielt. 3 Jahre vorher hatte er, 2021 war er redshirted, 22 hatte er keine Reception gesehen, 2023 eine Reception für 7 Yards und dann 75 bzw. 21 Receptions für beides Male ungefähr 1070 Yards. 2024 hatte er 17 Touchdowns. 17. Das ist schon krass. Und er ist halt der Bruder von Trey Lance, also der Quarterback, wo die 49ers damals für hochgegangen sind. Er hat eine Physikalität bei dem Körper einfach, die extrem gut ist, extrem stark, er ist nicht wirklich schnell, aber es hat halt auch nicht auf dem hohen Level gespielt. Das heißt, die Übersetzung kann sehr, sehr schwierig werden. Er ist bei Dane Brugler Runde 3, 4, aber er ist bei vielen halt etwas tiefer, weil A, das Tape nicht so krass, also nicht so viel Tape da ist, öffentlich zumindest, für das man nicht bezahlen muss, und was noch dazu kommt, ist, dass er insgesamt halt nicht diese Performance auf hohem Niveau hatte. Er hat auch die Invitation zum East-West Shrine Bowl abgelehnt. Das fand ich so ein bisschen, weil das hätte seinem Draft-Talk definitiv gut getan. Und Dane Brugler hat ihn in Runde 3-4. So, zum Thema Dane Brugler. Dane Brugler ist seitdem ich mich mit dem Draft beschäftige, kenne ich auch Dane Brugler. Dane Brugler ist jemand, der rankt alles. Der hat in seinem Beast, er hat zwar keine In-Depth-Analysis zu Special-Teamern. Ich habe hier 40 Kicker, 40 Punter und 48 Long-Snapper auf der Liste. Also da gibt es nur die Daten zu. Dazu hat er keine Analyse, weil aber er hat, das sind über 600 Seiten. Es sind alle Measurements da, vom Combine, von den Pro Days, es sind die Stats da, Stärken, Schwächen, Zusammenfassung. Man kann über das Leben, also den Hintergrund der Spieler etwas lernen und so weiter und so fort. Also was da an Arbeit drinsteckt, das ist insane. Wie gesagt, es sind über 600, also das ganze Biest hat dieses Jahr über 600 Seiten. Das kann man gar nicht durcharbeiten, weil auch, die wollen immer alle Pro-Day-Nummern und das kam halt letzte Woche raus, also quasi diese Woche, also am 8. Also viel Glück dabei, 600 Seiten bis zum Draft zu lesen. Das funktioniert nicht, aber es ist für mich auch immer noch was, wo ich dann viel querlese, wo ich nochmal viel in die Analyse reingehe. Und er hat halt auch alle gerankt und so weiter und so fort. Also Dane Brugler ist eigentlich so einer der Draft-Analysten. Das, was Sirlein fürs NFL Network ist, das ist quasi Dane Brugler für den kompletten NFL-Draft. nicht nur fürs NFL Network, sondern für alle. Und das ist einfach ein richtig, richtig, richtig tolles Ding. Und es gibt auch, den kann ich auch empfehlen, es gibt einen Podcast, den ich sehr, sehr gerne höre. Und zwar ist das der Podcast von, also es ist The Athletic, The Football Show. Das ist der Titel der Show. Und da hat Dane Brugler tatsächlich jeden Donnerstag Building the Beast, hieß das. Und genau, das ist etwas, was ich für den Draft so ein bisschen empfehlen kann. Und genau, also die Show läuft und ist gemacht von Robert Mays, den man vielleicht auch kennen kann. Ja, genau, also das vielleicht nochmal so ein bisschen, also viele Sachen, die er von mir hört, kommen auch aus dem Beast. Also das gestehe ich mir auch ein, weil ich mich nicht ab Juni voll mit dem NFL-Draft und 600 Seiten mit, wie viel 100 Prospects da drin sind. Ja, also ich, nur um euch das mal auf den Weg zu geben, Wide Receiver, er hat 55 Wide Receiver hier auf der Liste stehen. Und dazu gibt es zu jedem Wide Receiver gibt es einen Bericht, der ungefähr anderthalb Seiten lang ist. Das sind nur die Wide Receiver, 55 Stück. Von denen hat er 41 draftable Players. Natürlich werden welche, die Free Agents sind, werden gedraftet und andersrum. Aber nur um euch da so ein Gefühl zu geben, was ist da. Ich glaube, er hat 22 Quarterbacks und das bei einer schwachen Quarterback-Class. Ja, also das, genau. Das sollte die Frage vielleicht zu Dane Brugler ein bisschen beantworten.
Vielleicht an der Stelle auch ganz kurz, weil sich viele natürlich immer wieder fragen, wo kriegen wir unsere Informationen her, wie machen wir das oder sowas. Ich bin jetzt auch kein Profi und ich kann mich jetzt auch nicht hinsetzen und weiß Gott, wie viel Tape gucken. Ich habe das an der Stelle schon mal erzählt, das heißt, diejenigen Leute, die es nicht interessiert, denen sage ich schon mal Tschüss. Aber ich bin dieses Jahr sehr früh in den Draft eingestiegen, habe ich ja schon erzählt. Und wie läuft sowas ab? Erstmal liest man sich auf entsprechenden Seiten oder sowas, liest man sich was zu potenziellen Spielern durch. So, dann kriegt man so ein bisschen das Scouting-Profil mit und ich habe dann im November auch so ein bisschen verfolgt, wer hat denn besonders hohen Stock, bei wem geht's drauf runter oder was auch immer. Und dann habe ich angefangen, nachdem ich diese Scouting-Berichte gelesen habe, denn das habe ich zuallererst mal getan, gelesen, mir die Spieler anzugucken, um einfach ein Gefühl dafür zu bekommen, was meinen die denn mit ihren Aussagen? Also sprich, wenn die sagen, von wegen eine besondere Beschleunigung oder eine besondere Körperkontrolle oder sowas, dann gucke ich das. Ich kann mir jetzt nicht überall komplette College-Spiele angucken. Das heißt, man guckt tatsächlich auch irgendwo Highlight-Tapes. Ne? Das soll man ja eigentlich nicht tun, wenn man ein komplettes Bild gehen will und wenn man separat, also wenn man wirklich richtig scoutet als Profi oder sowas, dann tut man das auch nicht. Aber was ich halt dementsprechend tun musste, ist dann, ich gucke mir Highlight-Tapes an, weil die findet man und deswegen bei so einem Spieler wie Bryce Lance findet man halt nicht viel Tape. Und dann guckt man einfach mal, was ist denn damit gemeint? Was meint er damit? Sehe ich das auch so? Sehe ich das, was die meinen? Und dann bekommt man auch so ein bisschen Gefühl, wer welche Art und Weise hat zu scouten. Und dann fängt man halt an und sagt selber, okay, das gefällt mir nicht. Und so entstehen halt diese Rankings. Also ich bin weit weg davon, irgendwie ein Draft- oder ein Scouting-Profi zu sein. Um das hier auch ganz klar zu sagen, was ihr hier kriegt, ist eine Meinung, die basiert auf gelesenen Dingen, die ich dann auf Tape bestätigt habe und dann stark persönlich gefärbt ist. Das muss man vielleicht noch dazu sagen, aus Transparenzgründen. Und jetzt vergisst Rico sich zu entmuten, weil er mich reden lassen wollte und will jetzt gar nicht mehr weiter moderieren.
Ha, verrückt. Witzig. Kurzer Off-Take aus der Redaktion. Mir wurde es angezeigt, ich habe Ausschlag da, also Ausschlag, also ich habe mir in meiner Lane hier, in meiner Sound-Lane, sehe ich tatsächlich, dass ich gesprochen habe, aber ich war tatsächlich gemutet. Witzig. Eigentlich sollte das nicht sein. Aber nichtsdestotrotz, auch hier passieren manchmal solche Sachen. Gut, wir haben ein bisschen länger gemacht, als wir eigentlich wollten. Aber das ist ja auch gut so. Wir wollen euch ja so möglichst viel mit auf den Weg geben. Und wenn es dann mal ein bisschen länger dauert, dann dauert es mal ein bisschen länger. Und Micho, ich nehme an, du hast nichts mehr hinzuzufügen?
Außer Tschöne.
Nee. dann braucht mir nichts anderes mehr zu sagen als stay tuned and fins up.